eigentlich.
Champagner statt Bier, der Football-Podcast.
Dann sage ich mal Hallo hier bei der zweiten Ausgabe von Champagner statt Bier. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit euren internetfähigen Endgeräten. Zweites Mal ist quasi schon eine Wiederholung, beim dritten Mal wird es quasi Tradition. Das dauert dann wieder noch eine Weile. Wir haben heute wieder schöne Gäste hier. Der André ist natürlich da.
Hallo.
Hallo André. Ich habe gesehen letztens, dass du im VIP-Bereich unterwegs warst in RB Leipzig.
Ja.
Wirst du den Fanblock jetzt so untreu?
Nein. Ich war nur mit Tim, mit dem Stadionsprecher, mal kurz unterwegs. Und ja, deshalb. Und ich bin jetzt Nachwuchssprecher von U17, U19 und U23.
Wirklich?
Ja, also Stadionsprecher.
Das heißt, du bist am Kotterweg, wenn da Sachen los sind, bist du derjenige, der da Sachen ansagt?
Ja.
Ah ja, cool.
Der bin ich.
Wow.
Krass. Über Tim tatsächlich, deshalb auch der VIP-Bereich. Und ja.
Das heißt, wenn man den Nachwuchs moderieren will, besprechen will, muss man erstmal den VIP-Bereich kennen.
Tim kennen.
Tim und den VIP-Bereich.
Ich bleib meiner Dauerkarte treu. Ich habe gehört, dass es sowieso keine Platzkarten mehr gibt bald.
Ja, das habe ich auch gelesen. Aber wie war es im VIP-Bereich?
Ja, schön. Aber wie gesagt, ich bleib der Karte treu. Das ist doch schöner, finde ich. Das Essen ist super. Das ist übersteigt alles, was es bei mir zu Hause gibt. Und, ansonsten, ja. Nett.
Ja, nett ist die, wie sagt man, nett
Nein.
ist die kleine Schwester von Scheiße.
Nein, das nicht, aber der Block ist schöner.
Ja. Und machst du das jetzt schon richtig mit dem Sprecher bei den U-Spielen?
Ich hab zwei gemacht jetzt.
Zwei. Okay.
Jetzt am Wochenende dann die nächsten wieder.
Das heißt, du machst dann dieses, was du vorhin erzählt hast, das Cottbus-Spiel, was am Wochenende ist, machst du quasi vor den Profis, bist du am Kotterweg und...
Sonntag dann nicht, weil es da eine Unstimmigkeit gab, aber dann auf jeden Fall die anderen.
Okay. Na cool.
So. Jetzt.
Dann ist hier zu meiner Rechten, ich habe letztens gelernt, dass es gut ist, immer zu sagen, die geografischen oder die Ortsangaben mit dazu zu sagen. ist der Kai zu Gast bei Twitter als Aufziehvogel unterwegs. Hallo Kai, sag doch mal was zu dir.
Ja, Kai. Bin gebürtiger Brandenburger, aus Brandenburger Havel, bin aber seit fast 20 Jahre in Leipzig, durch Journalistikstudium, Politikstudium hergekommen, selbstständig gemacht und dann auch hier hängen geblieben und seit 2 Jahren RB-Dauerkarten jetzt ja am Gehen und ungefähr auch seit anderthalb Jahren Twitter vertreten, wo wir uns ja dann auch sehr gut kennengelernt haben.
Und der wahrscheinlich größte, freundlich gesagt, Kammler-Kritiker, den man in Leipzig finden kann.
Ich bin mittlerweile sehr entspannt bei dem Thema.
Seitdem er weg ist, hat das ein bisschen entspannter geworden.
Genau.
Aber hättest du gedacht, dass der quasi weg ist und sofort der Knoten platzt bei ihm?
Das überrascht mich jetzt nicht wirklich, weil ich denke, er war auch viel systembedingt dabei. So, dass, aber also... Der Effekt ist jetzt nicht so überraschend für mich.
Nee. Ja. Kein Ärger, dass er jetzt weggegangen ist und nicht bei uns die Tore schießt.
Die will er doch mal.
Super. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, in der linken Ecke, haben wir den John auch zum ersten Mal da. Der John, der ist bekannt aus Pressefunk und Fernsehen, aus diversesten Medien. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Darf man das sagen?
Bekannt darf man nicht sagen,
bekannt aber darf man nicht sagen.
Der Rest stimmt schon, ja. Also für verschiedene Medien.
Ja, ich ist quasi freier Journalist, man will ihn bei MDR, diversen Agenturmeldungen, DPA. Taz heute habe ich gelesen,
dass ja, das immer wieder eine Geschichte gemacht. Stimmt.
Und unsere quasi direkte Verbindung zu den 11 Freunden.
Ja, das Thema stimmt, auch wenn es jetzt wieder mittlerweile einen Monat her ist. Ja, aber mit dem Artikel selber ja eher nur so indirekt auch als Leser beteiligt gewesen. Aber normalerweise schon einen kleineren Draht in die Redaktion.
Klein. Klein Draht. Aber wie ist es so, 11 Freunde zu arbeiten?
An sich eigentlich ein cooles Medium, muss man ja ernsthaft sagen. Also es wäre schade, wenn es die nicht gäbe. Ganz im Gegenteil. Also sie bereichern ja den Printmarkt im Bereich Fußball sehr. Also ab und zu stelle ich mir auch so die Frage, wo könnte man Text jetzt noch anbieten? Und dann fällt mir tatsächlich in dem Bereich nicht mehr so viel ein. Also es gibt jetzt zwar noch so ein, zwei neuere, kleinere Magazine, die einen ähnlichen Ansatz haben, aber erster Anlauf. Die Stelle ist dann schon die Freunde. Und dass sie meinungsstark sind, zeichnet sie ja auch aus.
Ja, ich habe letztens gesehen, haben sie so ein Video gemacht mit Sebastian Krumbiegel.
Der stimmt,
bekennender,
der jetzt auch,
ja. Bekennender RB-Fan ist und mit dem sich der Köster quasi zusammen vor die Kamera gestellt hat.
Ja, er hat sich ja auch dem Kreuzer nochmals für ein Interview zur Verfügung gestellt.
Ja. Wobei das schon eher so die Marke Gefälligkeitsjournalismus war. Also so, ja, ich hab's gelesen und es war eher so, da sitzt jemand, der gibt die Stichpunkte vor und Christa darf mal irgendwie nochmal ein bisschen plaudern.
Aber zumindest war das ja dann schon von der Atmosphäre her, glaube ich, sachlicher.
Sachlicher, das stimmt. Ja. Aber leider hat es die Diskussion, die es um den Artikel gab, nicht ansatzweise aufgegriffen. Ist dann,
ja gut,
das ist halt so.
Der Ursprungsartikel hatte dann auch auf der
Sachlichkeit
mal zurückgeben.
Ja, aber es gab ja durchaus im Nachgang Debatten und gerade den zweiten Text, den der Köster geschrieben hat, den online, wo man ja durchaus, wenn man als Kreuzer ein Interview macht, und ich weiß zumindest, dass sie eigentlich eine RB-Geschichte machen wollten. Und letztlich ist es offensichtlich ein Cluster-Interview geworden. Da finde ich schon, kann man irgendwie nochmal sich anders vorbereiten und vielleicht die Debatte, die es da gab, nochmal anders aufarbeiten, als ihn nur zu fragen, ob er die Fankultur definiert. Also das ist so, das war mir ein bisschen dünn bei der Stelle. Aber ja, vielleicht auch medium bedingt. Genau. Super, dass wir alle da sind. Ich freue mich sehr über die Runde. Ich habe ja 1. April heute, ne? Ich habe schon früh Twitter angemacht und dann waren die ersten 3 April-Scherze in meiner Timeline. Und dachte, eigentlich kann man den Tag schon wieder zumachen.
Ich spiele Guido Schäfer, glaube ich, auch noch.
Ja, Guido Schäfer, ja.
Großartig. Doppeltes
Lottchen. Doppeltes Lottchen, ja.
Ich wurde tatsächlich geweckt von einer E-Mail und das war dann die Blog-Pressemitteilung.
Wirklich?
Ja, super. Die kam sehr, also für meine Verhältnisse
um 7 Uhr noch aus. Bist du sofort aus dem Bett gesprungen, hast gedacht, das ist die Meldung, die ich heute verarbeite.
Ich hatte kurz im Halbschlaf gelesen und habe es dann zum Glück, da sie auch, glaube ich, gleich als Fotografen A.Prill-Scherzangaben relativ schnell geschalten und mich hingelegt.
Ich glaube, in der URL stand auch
drin. Ja, das stand auch.
Aber wie findet ihr April-Scherze grundsätzlich?
Ich finde es echt. Ich habe auch einen gemacht. Also.
Ja, das habe ich gelesen. Du wurdest auch irgendwie unter April-Scherz zitiert.
Ich habe ja geschrieben, dass der Zoo wieder so einen neuen Namensaufruf macht. Diesmal für das jüngst Neugeborene des Zoodirektors. Und dass sie halt für das neugeborene Menschenjunge, was im Gondwanaland lebt, jetzt Namen suchen.
Okay.
Und, ja. Weiß nicht, ist mir gestern eingefallen, dass ich es gestern Abend noch schnell getippt habe.
Ja, ich glaube, es gibt eine entscheidende Fallhöhe zwischen Leuten, die auch sonst im Leben witzig sind oder es probieren und Leuten, die es einmal im Jahr probieren. Und
also Google ist ja immer großartig.
Google?
Ja, Google macht immer großartige April-Scherze. Diesmal hatten sie per Google Maps Pokémon sammeln oder Pokémon jagen. Gibt's halt überall auf der Welt, sind halt so Pokémon-Verzeichnisse, dann muss man da hin und irgendwie auf den Berg hochklettern, in die Höhle reinhalten das Handy und dann sieht man das Pokémon, dann hat man es gefangen. Das ist großartig, ich würde das spielen.
Das war ein Testballon, ja genau.
Keine Ahnung, also ich hab irgendwie Kirby Books irgendwie wieder bringen, also im Auto in der Info irgendwie so, als die irgendwie Anima-Wahnsinn hier noch und irgendwie kam gleich als erstes mit, dass die WM verlegt ist, nach Frankreich, also gut abgehakt, so April-Scherz, und dann kamen irgendwie aber noch so ein paar Meldungen, Und ich dachte, ist das jeden Tag so absurd? Also ich war mir wirklich irgendwann nicht mehr sicher. So, ich glaube, irgendeine neue Umlage, analog zum EEG, die Bundesregierung für Gabriel für arbeitsintensive Unternehmen, also Befreiung von Lohnkosten. Ich dachte, das ist komplett absurd inhaltlich. Aber das heißt nicht, dass es nach Frischatz ist. Nahm Sachen so ein bisschen verunsichert auf. Ja, aber grundsätzlich nervt mich dieses komprimierte, jetzt sind wir mal lustig, aber irgendwie ziemlich, zumal, wie gesagt, im Fußballbereich und beide, also sowohl Lok als auch B, irgendwie auf Guido Schäfer kommen, und sagt ja schon relativ viel.
Das war Standard.
Aber gut. Aber tatsächlich sehe ich eigentlich die Guten, die sind, also bei einer Meldung weiß ich bis jetzt nicht, ob es wirklich einer ist oder nicht, habt ihr das mit Katar, dass die zur Handball-WM jetzt schon mal testen, Fans und Journalisten die Hotel- und Flugkosten zu bezahlen.
Das ist gelesen zum
Und da scheint es anscheinend wirklich eine Debatte zu geben, ob das ein April-Scherz war oder nicht. Und ich glaube, die Stimmen mehren sich, dass es tatsächlich sogar was dran sein soll.
Kann Katar April-Scherz sein?
Nee, also die Meldung, ob das wirklich eine katarische Quelle hat, habe ich jetzt noch nicht gefunden, aber das haben deutsche Medien dann berichtet und die Meldung hat sich dann aber noch A weiter verbreitet und B hat dann irgendjemand gemeint, dass der Erik Eggers, der so im Handballbereich die Koryphäe ist, das wohl gestern Abend schon irgendwo erzählt hätte.
Ah ja, okay.
Was das jetzt ein bisschen glaubwürdiger macht. Oder ganz ausgefuchster April-Scherz.
Ganz ausgefuchster, den man am Tag vorher schon vorbereitet hat, um es glaubwürdig zu machen. Okay.
So wie deine Freunde, die haben heute auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es aufgelöst wurde, aber die haben da heute auch eine Bayern-Fangruppe begleitet,
die im falschen Manchester
irgendwo in den USA gelandet ist und haben das dann so mit Live-Tweets von denen immer wieder gezeigt, dass die jetzt gerade noch sich telefonisch da melden und der Account wurde auch gestern angelegt und hatte dann seit gestern so 5 Tweets und dann heute relativ intensiv, also somit einen Tag vorher vorbereiten.
Ah, okay. Ich glaube, was ich da wirklich auch mühselig finde, ist, dass man irgendwie, wenn man so Zeitung nimmt, ne, und 1. April hat, dass du so permanent bei allen Meldungen eigentlich überlegst, ist das jetzt ein Scherz, ist das kein Scherz, dann blätterst du mal weiter, und der Scherz an sich ist eigentlich auch nicht gut, und deswegen hebt er sich auch von den anderen Sachen nicht ab, von daher ist er so,
Das ist so typisch,
wie Satire in Deutschland ist im Normalfall oder in 95% der Fälle einfach nicht witzig. Böse oder nicht irgendwas, oder es hat irgendwie kein Format, wo man sagt, oh ja, cool.
Ich fand's super vom Postillon, kennt ihr, oder?
Nee.
Der gestern gepostet hat, also sie verwehren sich gegen den 1. April, denn bei ihnen stimmt alles und sie werden niemals Falschmeldungen posten. Das ist wirklich großartig.
Ja. So ein eindrittiger April-Scherz gab es ja auch, glaube ich.
Ach, von der Liga 3
und ja. Wurde das auch gepostet?
Das war ein April-Scherz, ja?
Ja, definitiv, oder? Klang so.
Wenn, dann zählt das genau in diese 95% Satire rein, die nicht witzig sind.
Ja, aber da haben sich total viele drüber aufgeregt, von wegen, das ist überhaupt nicht witzig, darüber macht man keine Witze.
Ja. Ja, es war einfach, aber was ist so, wie die Meldung geschrieben war, also bei der ersten Meldung hätte ich auch noch nicht, also hatte ich den Verdacht, aber hätte es nicht jetzt unbedingt vermutet, aber wenn man so die angestrengte Meldung, die ja auch nochmal viel angestrengter klingt als sonst, mit irgendwelchen Formulierungen unten, naja, und also die auch so unausgegoren ist, unten stand dann irgendwas drin, ja, und wenn mehr zweite Mannschaften, U23-Teams aufsteigen würden in die dritte Liga, dann würden ja die anderen Mannschaften von dieser höheren Prämie profitieren, weil das nicht umgelegt wird auf die zweiten Mannschaften. Und dann war aber diese Beispielrechnung so schlecht, weil dann erst das hieß, ja, dann würden die halt mehr profitieren und wenn es dann 3 wären, wären es 240 statt 200.000 mehr. Ein Satz, der normalerweise in so einer Meldung nicht auftauchen würde, weil du vorher schon behauptet hast, dass es mehr wäre, dann ist ja egal, ob es nochmal ein Beispiel gibt oder nicht. Mhm. Ab dem Punkt hatte ich dann auch meinen Zweifel. Mhm. Immerhin im Thema gegeben.
Ja, aber schräg habe ich auch gelesen. Hatte ich irgendwie unter April-Scherz verbucht.
Schräg. Den muss ich weiter. Wer kommt denn jetzt?
Überraschend.
Oh. Jetzt sind wir ganz allein hier. Jetzt können wir irgendwas machen.
So, ich glaube, wir müssen erstmal kurz Pause machen.
Ja.
Weil, nein, können wir weiterlaufen. Ich muss meiner Nachbarin gerade erstmal helfen, die Tür aufzuziehen.
Oh.
So, wollen wir weitermachen?
Mhm.
Oh, super, das ist eine Pause. So, Katastrophenübung beendet, quasi Teil 2 des Podcasts. Mal sehen, was als nächstes für eine Katastrophe kommt. Wir haben erstmal eine Katze befreit. Ja. Wir waren bei April-Scherzen. Das ist ja ganz humorig und lustig. Ich habe heute, bin nicht so der ganz coole Folge gelesen, dass How I Met Your Mother, letzte Folge.
Schon geguckt, ja.
Hast du schon geguckt? Ja. Wir spoilern jetzt extra für John, der freut sich schon mit dem Spoiler. Nee, kein Spoiler, oder?
Jetzt so für den Augenblick, wir können es dann
uns für in einem halben Jahr nochmal überlegen, ja. Spoiler.
Bei der nächsten Gelegenheit können wir zum
Austausch. Aber was fällst du dran? Ist es cool? Du guckst da hast es regelmäßig geguckt noch?
Ja, mich hat's aber ab der vierten Staffel eigentlich nur noch genervt.
Du hast gewartet, dass du auf die Auflösung.
Ich habe gewartet, dass Ted Mosby stirbt. Ja. aber er ist leider nie gestorben. So, den Spoiler musst du dir erlauben.
Ah, okay.
Mist. Genau, in der letzten Folge wird er erschossen. Nee, ja, das, keine Ahnung.
Also irgendwas aber das ist eigentlich die Hauptfigur eigentlich der fast unsympathisch, also der uninteressanteste zumindest Charakter ist. Ja. Neu schon mal festgestellt und eigentlich keinen mehr interessiert, was jetzt eigentlich aus Ted wird.
Ja.
Leider geht's ja immer darum, befürchte ich auch bis zur letzten Folge.
Ja, klar.
Aber was ist der Reiz an solchen Sitcoms?
Na, die ist ja schon gut geschrieben und die hatten schon richtig viele gute Ideen und war am Anfang halt auch unglaublich lustig, aber dann haben sie es halt einfach des Erfolgs wegen, glaube ich, viel zu lang gezogen. Und dann irgendwann können sie halt nicht mehr so viel, oder haben sie nicht mehr so viel toppen können von dem, was sie halt vorgelegt haben. Und dann ist es halt so ein bisschen langweilig geworden. Also allein diese letzte Staffel, die nur noch von der Hochzeit handelt, von diesem einen Tag, finde ich halt viel zu lang.
Okay. Und, naja. Ich fand die ja echt, mir war die, ich habe es ein bisschen versucht, da reinzufinden, aber mir war das ein bisschen zu seicht.
Ja, also nach Tiefe brauchst du da auch
wirklich. Naja, gar nicht um Tiefe, aber mir war es nicht böse genug, glaube ich. Also es war so der Mittelstands-New Yorker mit seinen Problemen.
Denen geht's schon allen gut, ja. Die müssen sich schon nicht, also die wohnen alle in Manhattan, wo wahrscheinlich die Wohnung 1,5 kostet und können das alle irgendwie locker stemmen und sind auch immer mal arbeitslos und also so um reale Probleme geht's ja nicht. Ich habe auch mal eine schöne Artikel gelesen, wo es darum ging, ob sich die wo die Charaktere aus Serien eigentlich wohnen müssten, wenn sie so viel verdienen würden, wie ihr Job das eigentlich abwirft.
Ja.
Und dann war so bei Sex in the City, dass sie Carrie Bradshaw irgendwie in so einem Mini-Apartment wohnen müsste, in einem Zimmer, was 2 Quadratmeter groß ist, weil ihre Kolumne garantiert nicht mehr als $150 im Monat abwirft. Und das fand ich sehr lustig.
Ja, cool.
Ja, tatsächlich waren es, glaube ich, auch der Reiz ja auf die kleineren Beobachtungen des Lebens, in denen man sich dann doch eher wiedergefunden hat. Also ja, wir haben jetzt gerade mit unserer WG einen Umzug gehabt und das klassische Phänomen im Keller aussortiert und ein paar Sachen gehabt, kann man wegschmeißen, muss man aber nicht. Wir erleichtern uns mal die Entscheidung, indem wir jetzt erstmal unten so einen Hausflur als Gemeingut hinstellen für 1-2 Tage, testen, was passiert. Und da gibt's auch eine Folge bei How I Met Your Mother, wo Sachen einfach auf der Straße, die sie immer rausstellen, einfach verschwinden. Also war es auch, wir haben nicht mal über Nacht, am nächsten Morgen war alles weg davon und es war definitiv nicht der Müll. Und einfach so Haushaltsgeräte wie ein Drucker, der eigentlich auch kaputt war, aber mitgenommen wurde ein Koffer und ein Sessel. Und sie existierten einfach wirklich eine Nacht später nicht mehr. Und so eine Folge gab es definitiv auch. Oder ich hätte ja vorhin schon gesagt, allein Spoilern ist mindestens einmal thematisiert worden, als sie den Super Bowl nicht gucken und sich verabreden, dass sie den einen Tag später als Wiederholung gucken. Und es aber alle irgendwie aus verschiedenen Gründen auch nicht schaffen, einen Tag durchzuhalten. Und das kommt mir jetzt gerade auch so vor, wenn du schon fragst, wie es ausgegangen ist, weil finale Folge, wird das leider in den nächsten Tagen vielleicht noch ein paar Mal.
Ja, ich habe eher gefragt, weil es irgendwie so neben den April-Scherzen das dominante Thema des Tages war. Und das ist eher so,
bei mir war es am Mittwoch so mit dem Heidenheim-Spiel. Ich konnte es nicht gucken, weil ich zu tun hatte. Und dann habe ich auch, als ich abends wieder da war, einem Kumpel gesagt, hier, die MDR-Seite, du guckst jetzt mal, wo der Livestream ist, oder wo die Wiederholung ist und machst den auf und gibst mir den Laptop und ich setze mich hin und guck mir das an. Und er hat das aber nicht gefunden und meinte immer so die ganze Zeit, ja, ich find's nicht und wo muss ich hier drauf drücken? Und dann ist immer so geblinzelt und so, du musst da drauf drücken und da drauf. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, er find's nicht. Und dann habe ich geguckt und so toll war das Ergebnis ja dann leider nicht.
Da hast du quasi das Ergebnis schon gesehen bevor der...
Ja, weil er es nicht hinbekommen hat. Vielen Dank.
Aber hast den Namen auch sagen.
Das tat ihm auch sehr leid.
Danke.
Am Samstag wurde in Lübeck versucht, Bundesliga sozusagen nicht zu erfahren. So wie in früheren Zeiten, ja. Weil wir irgendwie tagsüber, beziehungsweise wir waren zur Sportschau nicht mal zu Hause. Er dachte, okay, dann gucken wir Sportstudio.
Sportstudio, abends um 11.
Ja. Und der ganze Tag war ich zur Radio an, die Bundesliga, Radio aus, Handy an,
Twitter. Aber Twitter hast du nicht an dem Tag an.
Ich habe versucht, alle Benachrichtigungen schon auszustellen. Es war eigentlich um die, dass man gemerkt hat, welche Anstrengung es bedarf, um sozusagen nicht an Informationen zu kommen.
Aber der Reiz dessen ist doch auch schon irgendwie eine Weile her, dass man es irgendwie nicht weiß vorher.
Ja, zumal im Sportstudio sozusagen die Berichterstattung ja auch so ist, dass da kein Spannungspunkt mehr ist.
Nee,
ja. Sondern sozusagen
klar ist. Setzen ja auch oft drauf, dass man es schon eigentlich schon weiß, ne?
Genau.
Außer beim 18:30 Spiel ist, versuchen wir mal noch so ein bisschen Spannungsgeraden aufzubauen. Für ein Sportstudio. Naja, sehr schön. Dann können wir ja mal in unser großes Fachgebiet RB Leipzig eintauchen. Ja, schon angefangen mit Heinheim. Ja, sag mal. Heinheim. Was ist denn jetzt so hier? Ich meine, nach der Woche, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so eine indifferente Stimmungslage gibt, was so den Rest der Saison angeht, dass man irgendwie nach der Woche nicht irgendwie rausgeht und sagt, ja super, das wird. War eher so. Ah, was scheiß Halbzeit gegen Regensburg, unter Haching und inzwischen durch das Spitzenspiel, wo man auch nicht, auch hätte durchaus verlieren können. Stimmungslage gerade?
Na, ich würde sagen, es entscheidet sich tatsächlich jetzt bis Ende April, also so nach dem Darmstadt-Spiel, glaube ich, kann man dann schon ziemlich gut sagen, in welche Richtung es geht. Also der vierte Platz ist ja jetzt eigentlich, die Relegation könnte ja am Wochenende sicher sein. Aber wie gesagt, da steht auch immer noch Chemnitz dazwischen und die sind ja auch jetzt nicht ohne. Ja, es war ein bisschen schade mit Heidenheim, vor allen Dingen, weil ich das zweite Tor echt haltbar fand. Ich als Torwartlegende. Ich habe immer zu Null gespielt.
Muss zu sein.
Immer zu Null gespielt in meiner Karriere. Benjamin. Aber ja.
Wenn es eine Flanke geworden wäre, hätten wir ihn wahrscheinlich vorgeworfen, dass er nicht rauskommt.
Wahrscheinlich. Wie man es macht man es verkehrt. Aber nee, 1-1 ist dahingehend schon okay, lieber nicht verlieren gegen Heidenheim. Und dahingehend war ich noch eher überrascht, dass sie gegen Regensburg dann doch sehr effektiv gespielt haben und da wenigstens 3-0 gewonnen haben. Und ja, wie gesagt, ist indifferent. Das leichtere Spiel sehr gut gewonnen und das richtig schwere Spiel immerhin unentschieden. Ist okay. Aber es ist so eine verwöhnte Sprechart zu sagen, ja, es ging. Im Prinzip war es einmal unentschieden, einmal richtig gut gewonnen.
Aber man kann ja schon festhalten, dass sowohl gegen Heidenheim als auch gegen Regensburg die zweite Halbzeit eher so, also Regensburg habe ich nicht gesehen, aber die Berichte waren ja deckungsgleich zu einem, dass schon irgendwie so, naja, ich sag mal, Konditionsprobleme oder Kraftprobleme offensichtlich da doch schon also sind in Heidenheim hinterhergerannt, die zweiten 45 Minuten permanent und ja offensichtlich in Regensburg auch wieder. Ist ja zu dem frühen Zeitpunkt der Saison schon eher vielleicht der
meinst du
nicht das allergünstigste Zeichen. Naja, zumindest so wie die Spieler sagen, die ja irgendwie sagen, wir sind total platt und das geht total an die Substanz, hat man immer so das Gefühl, okay, die sind irgendwie tatsächlich gerade an der Grenze dessen der Belastbarkeit oder dessen, was sie zu leisten in der Lage sind.
Also das war gerade gegen Heidenheim war es auch auffällig, diese physische, ich will gar nicht Unterlegenheit sagen, aber dass sie da so ihre Grenzen einmal aufgezeigt bekommen, habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Ja. Also das fing ja auch schon in der ersten Halbzeit teilweise bei Laufduellen an, wo man bis jetzt dachte, da kann Paulsen jetzt kaum eins in dieser Liga verlieren und da waren dann die beiden Innenverteidiger von denen auf einmal ähnlich schnell, was bis jetzt sehr selten war. Und dann zweite Halbzeit wurde es immer eklatanter und gerade letztes Jahr, vielleicht war es auch Spielplan, vierte Liga mit weniger Spielen als dann Chemnitz, aber da war ja immer, wo man gesagt hat, im Pokalfinale war so deutlich, wie viel fitter die Mannschaft war und auch die Arbeit von Lobinger, die bestimmt, also ohne die jetzt in irgendeiner Weise einschränken zu wollen, aber zumindest ist dies ja auffällig, dass sie jetzt wirklich Mitte der Rückrunde schon zwei Spiele hatten, wo es, glaube ich, also ich hätte es jetzt auch interpretiert als konditionelle Probleme, oder zumindest wir schalten einen Gang zurück, ob jetzt können oder wollen, gegen Regensburg eine Rolle gespielt hat, aber zumindest gegen Heidenheim haben sie es bestimmt nicht freiwillig gemacht. Und gerade weil der Kader ja breit genug ist und sie auch oft genug jetzt durchrotieren mussten, ist es auch nicht das Argument, dass du seit Monaten mit der gleichen Elf spielen muss.
Also das meinst du ja auch nicht wirklich englische Wochen, dann ist da jetzt die erste englische Woche in der Begründung. Also jetzt haben sie wirklich im Wochenrhythmus gespielt.
Na, also klar, die. Aber das ist ja auch komplett.
Da war ja komplett andere Mannschaft.
Ja. Also, hatte mich jetzt auch verwundert.
Die Winterpause war natürlich recht kurz, also kannst du natürlich nicht irgendwie so ein Off-Court-Programm machen, wie es vielleicht im letzten Jahr möglich war, aber das fand ich auch tatsächlich erstaunlich. Also,
Ja, im Prinzip spielen sie ja auch schon. Sommerpause letztes Jahr war ja auch denkbar kurz und spielen ja nur echt schon eine ganze Weile immer und immer zu.
Und da hatten sie ja auch vor allem den intensiven Stil. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also es wird ja wirklich mehr auf dieses Balljagen und ja. Rennen ist ja mittlerweile eine Lieblingsvokabel, die man ja noch nicht so verinnerlicht hatte. als das Spiel mit Ball. Das wird ja doch immer noch ein bisschen mit Namen.
Aber da siehst du halt auch, wenn dann die Füße eben mal 2% oder 5% fehlen, dann kann es richtig scheiße aussehen. Mhm. Also dann ist diese Balljagen, wo du halt immer zu spät kommst und nur hinterher rennst. Und, also mich überrascht es auch ein bisschen, weil wie gesagt, der Kader ist breit, es gibt Verletzungsbedingungen, Kartenbedingungen, wie auch immer, oder Leistungsbedingungen, des Öfteren wird eigentlich durchgewechselt in verschiedenen Positionen.
Ja, auch gerade von der Haching zu Heinheim und von Heinheim zu Ringburg, glaube ich, irgendwie drei Spieler, die irgendwie nicht mitmachen konnten.
Das hat mich echt voll geärgert nach Haching. Das ist der direkte Heidinger und wer war es noch, der raus war?
Kimmich.
Ja,
vor allem in den letzten 5 Minuten. Ja, das war also völlig unnötig. Also ihr fühlt für mich diese 5 Punkte irgendwie aus dieser englischen Woche sind irgendwie 1-2 zu wenig eigentlich, aber also ist hier nicht der Worst Case eingetreten. So.
Nö,
aber
man hätte
es. Also mittlerweile denke ich, dass also man macht ja immer so sozusagen versucht immer so Zensuren zu setzen. Ja, das ist irgendwie 6-Punkte-Spiel und bis dahin wird sich was entschieden haben. Und wenn die Saison bisher eins zeigt, ist das uns so wahrscheinlich, zumindest bis zum vorletzten oder bis zum Rostock-Spiel begleiten wird, dass nichts entschieden ist, wenn jetzt nicht irgendwer total patzt.
Ich hatte mich ja eigentlich nur, also was für mich ein gutes Ergebnis gewesen wäre, wenn Heidenheim jetzt noch verloren hätte am Samstag, weil dann hätte es für mich so die Tabelle, wie sie jetzt wäre, ganz gut abgebildet. Halt Heidenheim 66, RB 63, Darmstadt 60 Punkte. Damit hätte ich eigentlich sehr gut leben können. Nicht, weil der Abstand dann gering ist, sondern weil es für mich gerade so eigentlich das ganz gut abbildet. Hm. Heidenheim hat ja jetzt auch wieder so ein bisschen...
Naja, obwohl die ja auch letztlich nicht anders ihre Spiele gewinnen als in der Hinrunde. Ne? Da waren ja auch so einige knappe Siege gegen Unterklassiger aus der unteren Tabelle dabei. Also das ist jetzt nicht so... Also man tut bei Heidenheim vergisst man immer ein bisschen, dass sie auch in der ersten Halbzeit jetzt Spieler nicht so souverän waren, wie es die Ergebnisse mal ausgedrückt haben. Also machen relativ wenig falsch, aber das heißt nicht, dass wir extrem viel richtig machen. Mhm. Von daher, ja, finde ich, ist die Tabelle schon okay. Also ich bin ja tatsächlich, ich wünsche denen ja nicht, dass sie noch einbrechen, weil ich finde, die sollen da jetzt durchmarschieren und irgendwie aufsteigen und das haben die sich verdient. Mhm. Ja, erstens das und aber auch so mit der Saison jetzt, bis sich irgendwie auf den letzten 5-6 Spielen dann wieder zu versauen, das fände man dann schon ganz schön tragisch.
Zumal sie es ja schon getan haben. Also auch wenn letztes Jahr nicht ausgesagt etwas anders war, zumindest am letzten Spieltag hätten sie es ja in eigenen Hand gefunden.
Ja. Aber da kamen sie von hinten vorher.
Da kamen sie vorher von hinten, deswegen kann man sich ganz vergleichen, aber dann am letzten Spieltag waren sie in der günstigsten Position, auf Platz 3 und spielen dann 0-0 gegen Offenbach, die schon wussten, dass sie nicht nochmal in der dritten Liga werden. Also insofern, ich denke auch, dass die dieses Jahr, da sind alles, was man jetzt irgendwie auch rund um das Spiel ja mitbekommen hat, medial und auch wenn man sich mit denen ja ein bisschen beschäftigt, ist das ja, kann man denen ja auch wirklich wenig vorwerfen, irgendwie seit Jahren das konstant irgendwie aufgebaut, auch das Umfeld darauf vorbereitet, so nach und nach, vielleicht war es sogar gut im Endeffekt, dass es jetzt ein Jahr später vielleicht so wird. Aber es ist ja ganz andere Geschichte als Darmstadt, die letztes Jahr sportlich eigentlich den Weg nach unten gehen wollten. Plötzlich dastehen und ich weiß auch immer nicht so richtig, ob die schon wissen, warum die jetzt ein Dritter sind. Dass es qualitativ aber wirklich gut ist, muss man mittlerweile so sagen. Also auch dieses Spiel gegen Halle jetzt war wieder doch mal ein Ausrufezeichen, nachdem sie davor auch so einige Spiele hatten, wo man sagen konnte, 0-0, Stuttgarter Kickers war so glücklich, dann auch so ein paar 1-0-Sieger, aber jetzt siehst 4-1.
Hat jetzt schon wieder ein bisschen. Vor allem war ja die Stimmungslage eher, naja, es war eher nicht so gutes Spiel. Also übrigens, okay, gut, dann möchte ich die guten Spiele dann noch nicht sehen.
Wobei, also, ich glaube, es ist ja bei Sport im Osten gesehen, so, wenn man sagen muss, also bei den ersten beiden Gegentreffern, das war irgendwie ein halbes defensiver Arbeitsverhalten. Also, ich fühle mich irgendwie, also so schwach hat die Kanne auch nicht erwartet. Ja. So, weil die ja auch seit der Rückrunde, oder in der Rückrunde, eigentlich im Rahmen der Möglichkeiten uns funktioniert zu spielen.
Aber macht Darmstadt in der zweiten Liga überhaupt Sinn? Ich meine, die haben kein Stadion und die haben eine Mannschaft, die ja gut, wenn sie aufsteigen sind, steigen sie auf, das ist halt so sportlich, aber die sind ja auch nicht in der Lage, jetzt in die zweite Liga zu kommen und ihre Mannschaft die letztes Jahr noch fast abgestiegen wäre, plötzlich irgendwie quasi in zwei Schritte auf einmal so zu versteigen, dass sie irgendwie zweitligareif werden.
Also das halt ein Argument ist. Also an sich, ich verstehe die Frage, aber ich befürchte, das darf im Fußball kein Argument sein, ob sie schon so weit sind oder nicht.
Aber die Frage ist ja, wenn sie aufsteigen, sind die wahrscheinlich sowas wie Kräuter Fürth letztes Jahr in der Bundesliga. Also,
genau das hättest du dieses Jahr halt auch schon gedacht in der dritten Liga. Wer weiß.
Ja, gut, was, aber
nicht Strohengel plötzlich noch alles kann.
Ich glaube auch dran, dass man immer mal eine außergewöhnliche Saison spielen kann, aber ich glaube nicht dran, dass man unter den Bedingungen, und die kriegen ja dann, ich meine, in der Dominik-Strenge, der kommt irgendwie am Schluss der Saison auf 30 Treffer plus. Sorry, aber der kriegt definitiv in der Pause irgendein Angebot, weil ich meine, so doof sind die anderen Mannschaften irgendwie eine Klasse höher auch nicht, dass sie nicht sehen, dass da irgendwie in der dritten Liga ein Stürmer rumrennt, der vielleicht ein höheres Potenzial hat. Also die kriegen ja aufgrund dessen, dass sie so gut spielen, ja trotzdem auch die Probleme, dass Spieler plötzlich für andere Vereine wieder interessant werden. So, und da hast du plötzlich, heißt ja nicht, die gehen hoch, haben denselben Kader und dann holen sie sich noch 5 Leute zweitligatauglich dazu und dann spielen die plötzlich die nächste Herausragende. Also funktioniert ja nicht. Nebenbei bauen sie ihr Stadion irgendwie zweitligarecht um. Also wie wollen die irgendwie in der Sommer, die wissen ja noch nicht mal, wo sie die Relegation spielen, wie wollen die in der Sommerpause irgendwie zum Status kommen, dass die zweite Liga besteht? Spielen sie dann irgendwie in Wiesbaden nächstes Jahr? Also ich meine, wie sieht das aus? Klar, Fetzt, Euphorie und unerwartet und wir steigen auch großartig, aber dann kommt unwahrscheinlich das große Loch in der Stelle.
Ja, aber die Frage ist ja, also dieses Stadion würde ja, denke ich, nicht zum Stolperstein werden. Für eine Zweitliga-Lizenz.
Na doch, das haben sie schon gesagt gekriegt, dass sie mit dem Stadion nicht in die Zweitliga kommen. Wenn sie da nicht umbauen und Rasenheizung einbauen und was am Stadion machen, dann
können sie nicht. Ich glaube, das ist wirklich so, also dass sie im Augenblick so einen Flow haben, dass sich, also die sportlich und wirtschaftlich Verantwortlichen werden sich die Frage schon stellen, und die Diskussion im Stadion gibt es ja und so, aber ich glaube, dass das auf die Mannschaft im Augenblick null sozusagen Einfluss hat. Ja, und was du geschrieben hattest, vorgestern, so diese Statement sozusagen, Darmstadt, wo jetzt im Sommer stehen, und man sagt, wir müssen ja kommen und so, das ist ja totaler Humbug, ist ja, also sozusagen, wenn jemand nicht unter Druck steht, dann Darmstadt. Sondern sozusagen von uns wird Aufsteiger hin oder her sozusagen de facto mittlerweile, denke ich, auch in der Fanszene und so, anders als noch zu Beginn der Saison, wird mittlerweile erwartet, dass dieser zweite Platz sozusagen gesichert wird und gehalten wird. Und Relegation muss man sich selbst mittlerweile sozusagen auch hinterfragen, schon als eine erstmal kleine Niederlage empfinden. Insofern sehe ich den Druck nur bei uns. Gab ja auch mal so Rechenspiele in der Mitte der Rückrunde, so 70 Punkte könnten reichen und so, denke ich, also das hat sich auch erledigt, weil de facto sozusagen, denke ich, kann man, wenn jetzt nicht völlig unerwartet passiert, denke ich, die nächsten beiden Spiele, Chemnitz und BVB 2 auswärts, fallen schon fast irgendwie von aller Umstände in die Kategorie Pflichtsieg. Also eigentlich außer dem Darmstadt-Spiel gibt es eigentlich fast nur Pflichtsiege, aber ich glaube nicht, dass sie noch großartig stolpern. Vielleicht mal unentschieden, aber.
Du meinst Darmstadt?
Darmstadt, ja. Müssen wir mit den Stiefeln runterspielen.
Aber wahrscheinlich hängt letztlich wirklich alles am direkten Duell. Also, wenn es zumindest normal weiterläuft.
Ich bin gespannt.
Als Worst-Case-Szenario wäre tatsächlich, dass man sich so ausdenken kann, wäre irgendwie, dass man, was weiß ich, die 3 Punkte quasi so bis zum Saisonende so bleiben und man dann am letzten Spieltag irgendwie, mit 2000 Leuten nach Stuttgart fährst, und dann irgendwie den zweiten Platz verkackt. Und dann mit irgendwie, also wenn du den zweiten Platz tatsächlich, den du irgendwie seit gefühlten 20 Jahren inne hast, irgendwie dann am letzten Spieltag verspielst und dann in die Relegation setzt, das ist wirklich wirklich das denkbar Ungünstigste, was dir passieren kann. Also dann lieber gegen Chemnitz verlieren und irgendwie Darmstadt vorbeilassen und den nochmal von hinten kommen. Also psychologisch.
Ja, ich hab auch schon nochmal über Rostock nachgedacht. So, die der gerade wieder schaffen, irgendwie so negativ drin zu haben, zumindest zu Hause. Das kommt ihnen ja irgendwie bekannt vor. Also im Augenblick hat man das Gefühl, so ein Auswärtssieg in Rostock ist eigentlich Pflicht, also oder zumindest. Aber das hatten wir ja irgendwie schon mal in der Hinrunde, wo eigentlich der Trainer von Rostock schon weg war und keine Ahnung, ob sie nochmal bringen.
Das Krasse ist jetzt auch, dass jetzt für das Chemnitz-Spiel am Wochenende gar nicht so viel Welle gemacht wird, wie sonst immer gegen Chemnitz war. Mhm. Also es heißt zwar immer noch Derby, und aber sonst war Chemnitz tatsächlich irgendwie Angst. Chemnitz kommt, die sind richtig stark, ne? Und das ist ein Highlight. Jetzt so, ja, Chemnitz kommt, mal gucken. Muss halt, wie gesagt, es ist halt alle so, die müssen gewinnen.
Das ist jetzt schon echt die Pflichtaufgabe.
Ja. Ja, aber ich glaube, das kommt noch bis zum Spieltag. Also ich glaube, dass dadurch, dass jetzt so englische Woche war, weißt du, gab es auch so ein Overkill an Spielen und die schon bei einem Spiel auch noch dem Heimspiel dazwischen. Ich glaube, das entwickelt sich noch in den nächsten Tagen. Ja, Chemnitz gibt sich ja schon Mühe und macht da, hat er heute irgendwie auf der Website irgendwie sowas gesagt von wegen im Aufstiegskampf Darmstadt helfen, Trailer.
Aha.
Also da erwarte ich in den nächsten Tagen schon noch ein paar Verbalsticheleien, die so ein bisschen Atmosphäre in das Spiel bringen.
Ja, und beim CFC-Fanforum gibt es noch nicht mal einen Eintrag zum Spiel.
Gut, das könnte aber auch eine Art und Weise, wie das CFC-Fanforum gemacht ist, liegen. Also,
nee, ich glaube, ich habe nicht übersehen. Es ist schon sehr altbacken, aber
ja. Naja, ich finde, da hat er auch keine Lust da drin irgendwie. Also jedes Mal, wenn ich da irgendwie was drin zu suchen habe oder so, verzweifelst du an diesem. Aber das ist bei dieser Schwarz-Gelb-Seite, bei diesem Forum, ist das ja genauso grausam. Also das ist ja wirklich nicht zu ertragen. Das kannst du dir nicht antun. Ich weiß auch nicht, wie die Leute so eine Form nutzen. Also das ist mir echt ein Rätsel. Ja. Also für die schnelle Informationssuche ist das definitiv extrem schwierig. Naja.
Wie siehst du? Das Chemnitz-Spiel?
Boah, ist ein Derby.
Das von dir.
Habe ich gelesen irgendwo. Ich bin auch eher noch so ein bisschen, bei mir kommt das Problem erst in den nächsten Tagen, das Chemnitz-Spiel. Das ist auch so ein bisschen, noch so ein bisschen hinten dran. Aber ja, also ich meine, es sind die letzten 6 Spiele, aber jetzt gibt es tatsächlich, letztlich gibt es nur noch, kannst eigentlich nur jedes Spiel einzeln nehmen und sagen, du musst da irgendwie gewinnen. Also. Klar, werden die nicht alle 6 Spiele gewinnen, das kann man sich auch abschminken, aber. Ja, also. Wenn sie das Darmstadt-Spiel ziehen, müssen sie nicht alle gewinnen, aber wenn sie es nicht ziehen, dann wirst du schon relativ viel von den anderen Spielen mitnehmen müssen, oder? Und da hast du ja schon noch, also, gut, Saarbrücken kackt er jetzt auch nochmal ab, also da hat er ja mal so zwischendurch so die Angst, dass die dann irgendwie am vorletzten Spieltag hierher kommen und nochmal irgendwie ihren Flow im Abstiegskampf gekriegt haben und dann ja irgendwie mit ihren massenhaften Ex-Zwot und hast du nicht gesehen, Erstligaspieler dann irgendwie dann doch nochmal in die Spur finden. Aber das sieht da schon gerade doch nicht so aus, als ob die dann irgendwie hier nochmal mit großer Kapelle irgendwie anreisen. Von daher, ja, gibt es jetzt auch nicht mehr so viele krasse Aufgaben. Also,
machbar, meinst du?
Ja. Lieber ein Wochenende, April, also Ostern, der Samstag dann direkt ist, danach nach Rostock, fürchte ich mal schon. Doch mal harte Aufgaben sein. Also Rostock ist auch vollkommen egal, was die vorher für eine Serie haben.
Absolut.
Das Spiel dort ist auch egal, was im Hinspiel war. Das ist so eine Aufgabe, weiß ich nicht, ob die wirklich dankbar ist. Und letzte Spieltag in Stuttgart beim Kickers.
Nee, aber ich
ist
sag mal
auch jetzt nicht ohne. Also
ich sag mal, du entscheidest die Saison wahrscheinlich bis zum Darmstadt-Spiel. Wenn du bis zum Darmstadt-Spiel mit 3 Punkten rauskommst oder vielleicht sogar noch mit 5 Punkten irgendwie noch was mitnimmst, weil irgendwie Darmstadt das ging das. Du musst halt bis dahin die Punkte ziehen. Und wenn du gegen Darmstadt irgendwas Spiel gewinnst, bist du ja nicht durch.
Also das halt solltest du dann auch sagen, weil ansonsten wird es dann
was. Ja, klar. Du solltest dich letztlich auf jeden Fall nicht darauf verlassen,
dass du Worst Case kann ja noch gesteigert werden mit Relegation gegen Dynamo. Und ich glaube, da ist dann, dürfte es jetzt kaum jemand geben, der daran Interesse hat.
Ja, das kommt ja psychologisch noch dazu, weil in der zweiten Liga hast du ja bloß noch, was letztlich bloß 3 Mannschaften noch, die um den Relegationsplatz spielen. Und du hast auf jeden Fall eine Mannschaft drin, für die der Relegationsplatz ein Gewinn ist. So. Für die ist, es gibt keine Mannschaft mehr, die noch auf den Relegationsplatz zurückrutschen kann. Mhm. Also klar, vielleicht
kriegt Bochum dann,
ich glaube 6 sind hinter Bochum. Und ich glaube, die holen in 6 Spielen nicht mehr so, wie die gerade drauf sind, nicht mehr 6 Punkte auf. Also.
Und jetzt dürfen sie nach Cottbus auch. Jetzt
dürfen sie nach Cottbus, ja.
Und Bielefeld haben sie auch noch am letzten Spieltag.
Echt?
Als Heimspiel.
Crazy. Also hast du auf jeden Fall wahrscheinlich eine Mannschaft, die irgendwie irgendwie aus einer Situation kommt, wo sie diese Relegation als Chance begreift und nicht irgendwie als irgendwas, was jetzt sein muss. Oder so. Also es kommt ja zu dieser Konstellation noch dazu und dann hast du vielleicht der B, die rutscht schon runter am letzten Spieltag und du hast dann eine andere Mannschaft, die kommt irgendwie, das ist ja der Klassiker, also wo es immer, also die ganzen Relegationsduelle, die ich gesehen habe, war der psychologische Moment tatsächlich das letztlich Entscheidende. Also so. So bei Regensburg gegen Karlsruhe, als sie da gespielt haben, Relegation vor, weiß nicht, 2 Jahren oder so, wo dann Regensburg letztlich durchgegangen ist. Die von ihrer Qualität her nie hätten gewinnen dürfen damals gegen Karlsruhe. Also das war ja total idiotisch. Und letztlich macht es dann aber so am Ende der Saison wahrscheinlich wirklich vor allem die Psychologie. Von daher
hoffen wir auf den zweiten Platz.
Sollte man sich nicht darauf verlassen müssen, in Stuttgart gehen. Obwohl, ich habe meine Karte schon, ich würde ja auch freuen.
Ich bin in Rostock. Da freue ich mich. Also so ein bisschen. Mal gucken.
Ein bisschen.
Ja, also war ein bisschen Angst.
Zumindest drin im Stadion. Wenn wir so rauskommen, dann wäre es schwierig.
Also ja, Relegation muss auch aus Zeitgründen nicht sein. Dann haben wir das gleiche Dilemma wie letztes Jahr.
Warum?
Ja, nochmal eine Woche mindestens länger. Nein. Planung ist dann nochmal eine Woche länger unsicher.
Na gut, aber die Saison ist dieser relativ zeitig Schluss. Ja,
ja, wegen der WM.
Ja. Das ist der 17. Mai und dann geht's wieder los. Ende Juli.
Ende Juli wahrscheinlich, ja.
Das eigentlich, also von der Vorbereitung her, was genug Zeit. Ich meine, so Spielerverpflichtung.
Da
ist jetzt RB nicht der Verein, wo es auf die Woche ankommt.
Also. Deswegen habe ich jetzt Zeitplan gelohnt. Oder.
Ja. Ah ja. Wollen wir über die zweite Liga reden?
Lieber nicht.
Das bringt Unglück. Ich habe, glaube ich, gestern das erste Zweitligaspiel gesehen dieses Jahr, was ich mir Live-Spiel, okay, was ich mir irgendwie angetan habe. Und fand es eher, naja, doch recht überschaubar in sämtlichen, vor allem in, also man hat schon gesehen, dass die individuell schon irgendwie nochmal anders in der Lage sind, irgendwie Zweikämpfe zu bestreiten und so. Aber so in der mannschaftlichen Organisation fand ich das jetzt nicht, da hatte ich jetzt nicht unbedingt Angst vor. Nicht vor Union und nicht vor Energie. Aber vor Energie muss man ja vielleicht auch nicht Angst haben, weil die Stellen ja. Wahrscheinlich. So. Haben wir noch andere Themen? Ach so, wir hatten Heidenheim, ja, hatte da vorhin aufgeschrieben auf mein Zettel, dass beim Heidenheim-Spiel die Randerscheinungen, die Problemfans, unsere Problemfans.
Ja,
ich würde gleich Verschwörungstheorien bilden, das waren Provokateure, nicht RB-Fans, das waren Provokateure.
Sie soll ja aus dem A-Block gekommen sein, habe ich dann irgendwie gehört, weil dann irgendwie so gestritten wurde, kam es aus B oder aus A und dann war irgendwie dann, ich weiß nicht mehr, wer es war. Also irgendwie war dann aber die Mehrheit, die meinte, es kam auf jeden Fall aus A. Also sind es die Leute, die sitzen, diese Wilden. In B steht ja jeder und die sind alle nett. Aber in A, das habe ich schon immer befürchtet, dass da die Leute viel schlimmer sind.
Ja.
Hier sind die Geld haben, die werfen jetzt...
Die können das ist auch egal. Die können ihre goldenen Feuerzeuge schmeißen.
Die haben das Geld ja auch, um mit Feuerzeugen zu werfen. Und dann haben sie die einfach da... Wahrscheinlich haben sie es einmal benutzt und haben es weggeworfen.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, war das viel? Hat das irgendjemand gesehen? Also war da jemand richtig nah dran oder so?
Also es war schon, also nah dran überhaupt nicht, aber war von Hauptschule zu merken, sollte ein Eckball ausgeführt werden, glaube ich, von Schnatterer.
Ja, Schnatterer.
Und plötzlich war irgendwie, stand er irgendwie da und dann kam noch einer von unseren Oströtger oder so, Auswechselspielern, der dann da was aufhob, die noch nicht daran war. Und da war kurz so irgendwie Auflauf und ich denke, also kam halt irgendwie aus dieser, also ich hab's nicht nur gesehen, aber aus diesem Kurvenbereich zwischen A, ob das nur A genau war, das ist ja nur diese Trennung zwischen A und B. Oder ob das B war.
Ich habe gelesen, es kam aus B.
Ja, genau, mit dem RB-Fanforum, wie sind ja, einen hätten sie gleich festgestellt, aber es waren ja wohl mindestens zwei oder drei.
Ja, das ist ja jetzt Stadionverbot.
Aber bei denen hieß es ja, er hätte einen Becher geschmissen, was ich wirklich relativ albern finde, weil die Plastebecher, die es da gibt, die ja nicht mal Hartplaste sind, die fliegen ja irgendwie keine 3 Meter weit.
50 Cent.
Ja, so ein bisschen 50 Cent, aber es fliegt nicht so gut wie 50 Cent. Ja, also von daher, ich meine, wenn es jemand schafft aus der, ich sag mal, fünften Reihe des A-Blocks, den so Physiker, Becher bis zur Eckfahne zu schmeißen, dann Respekt.
Das war so ein Physiker, der hatte irgendwie noch ein bisschen Flüssigkeit drin und hat es dann so berechnet.
Aber das wundert man sich eigentlich fast immer bei diesen Fußball-Events, wo dann wirklich mal irgendwas fliegt. Also das war doch vor, in Spanien mal irgendwann vor einem Jahr oder zwei Jahren, wo auch irgendeiner, wo sie nachher festgestellt hat, der stand im Oberrang und hat es irgendwie geschafft, aufs Feld eine Flasche oder so zu werfen. Und dann geht normalerweise nicht.
Verpflichtet als
Stützpunkt. Da funktionieren auf einmal ganz schnell Sachen. Manchmal auch, wenn es vielleicht...
Gut, aber wenn es Hartpflaster ist, hast du zumindest was fliegt. Ne? Ja, also ich meine, diese St. Pauli-Geschichte damals, wo der den Schiedsrichter kommt, das war ein Hartpflaster, der fliegt doch einfach eine Weile. Wenn da ein bisschen Bier drin ist, dann hast du schon eine gute Chance. Aber
das Das sollten vielleicht
Testen nach oder so. Ja, so. Bei RB haben sie natürlich auf der Seite auch keine Schirme mehr, die sonst immer vom Gästeblock immer sind.
Demnächst Fangnetze vor dem Haupt der Haupttribüne.
Ja, genau. RB. Ja, ne, was
Fankultur.
Was kann man davon halten? Das sind halt Trottel. Warum wirft man da was runter?
Na gut, die Frage ist ja, also es war ja sozusagen in der zweiten Halbzeit schon auch, also beziehungsweise war von Anfang an ja ein sehr, sag ich mal, auch Fahrradspiel mit viel, der Schiedsrichter war auch sehr geltungsbedürftig, wenn es jetzt auch im Kursatzzusammenhang ergibt, aber und da war es, also die Atmosphäre wurde zu dem Schiedsrichter, also man hat sich ja selber gemerkt, so waren viele Unterbrechungen drin, lief nicht. Und man hatte nur sozusagen irgendwie knapp doppelt so viele Leute wie im Normalschnitt und ich denke schon, dass das sozusagen eine Entwicklung ist, mit der man sich, ja, die einfach kommen wird. Also ich meine, das ist irgendwie rein statistisch und so mehr Leute da im Stadion sind und mehr Idioten sind auch darunter, das ist wie der Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Und dass wir da nicht von der Insel der Glückseligen sozusagen auch zukünftig weiter sein werden, ist klar. Sozusagen die Frage ist halt, dann gibt es überhaupt eine reelle Chance, vereinseitig, fanseitig, wie auch immer sozusagen, ein bisschen was von dem rüber zu retten, was man ja sozusagen in den letzten Jahren noch hochgehalten hat. Wir sind anders, wir sind selbstironisch, wir können sozusagen, wir sind keine Nazis, wir sind keine Gewalttäter, wir sind familienfreundlich und so weiter und so fort irgendwie. Wenn es gibt, also sozusagen die Fanszene von RB wird sich verändern. Das ist völlig normal, mit steigender Aufmerksamkeit und sozusagen da man irgendwie den Leuten die Gesinnung oder sozusagen auch die RB Fußballschale wollen, ja nicht irgendwie an der Stirn ablesen kann, die meisten jedenfalls nicht, wird es natürlich auch schwierig.
Ja, also
die Frage ist halt sozusagen, man kann es jetzt belächeln, als sozusagen simuliertes Ereignis, was jetzt überall ist zu Schaden gekommen, wir waren zwar Feuerzeug, ist unschön, aber man kann natürlich trotzdem grundsätzlich Fragen stellen, muss man damit in Zukunft einfach leben oder?
Ja, was ja so ein bisschen, was ja erstaunlich ist, ja, oder was ich immer so ein bisschen erstaunlich finde, ist ja, also das Stadion war ja vorher relativ, also zumindest im Montag war das Stadion ziemlich voll. Das heißt, derjenige, der da irgendwie schmeißt, um den stehen rum irgendwie Haufen Leute, der steht nicht alleine, der wird auf jeden Fall von mindestens, ich sag mal, von mindestens 10 Leuten gesehen. So, ne? Und wenn es irgendwie die Ehen, okay, den haben sie gekascht, weil die drumherum irgendwie den Orangsies geholt haben, Dreier. Aber dann gibt es irgendwie offensichtlich noch mindestens 2, 3 andere, die irgendwas gebrochen haben, die auch irgendwie in dem Pulk drin gestanden haben müssen. Ne? Normalerweise, wenn man irgendwie was behauptet von, es geht da irgendwie anders zu, gibt es da eine Situation, wo die tatsächlich irgendwie dem Ordnungsdienst übergeben werden und gut ist. So, klar kannst du es nicht ausschließen, dass Idioten kommen, aber du hast ja zumindest in einem vollen Stadion die Chance, irgendwie die Leute auszusortieren. So, ne? Wo ja dann schon die Frage ist, wenn da Leute rumstehen, zum Beispiel am Rand von B und die schmeißen irgendwie Sachen, wieso landen die nicht beim Ordnungsdienst zum Schluss? Sondern stehen dann immer noch da und freuen sich des Lebens.
Ich bin da nicht so sicher, ob man das so sicher sagen kann. Also dass man sofort feststellt, jetzt zwei neben mir, der hat geworfen.
Aber also, wenn du hinter jemandem sitzt?
Ja, aber auch dann, also erstens, also vielleicht ist Sozialisation, ich komme ja aus einem Stehplatzstadion ursprünglich, da hätte ich nie sagen können, ob jetzt der zwei hinter mir setzt, ob der zwei vor mir, ob der dann was wirft oder nicht, wenn man dann eng steht und so weiter, ist jetzt vielleicht beim Sitzen dann anders. Also ganz sicher, ob man das jetzt wirklich, ob man nicht auf andere Sachen fixiert ist. Also ich kann nicht für die Leute, die um die werfende Person herum sind, definitiv sagen, dass die jetzt sich damit beschäftigt haben, was die zwei rein vor ihm gemacht haben oder ob sie nicht selber irgendwie auch Richtung Stadt oder irgendwas gerufen haben oder auch gerade echauffiert waren oder auf den Eckball geguckt oder kurz nach links. Also für 10 oder 20 Leute, die jetzt vielleicht in Frage kommen, nicht zu sagen, vielleicht haben wirklich 10, 20 Leute in dem Moment einen Grund, warum sie es jetzt nicht unbedingt gesehen haben, dass der jetzt, also es geht ja auch schnell, also so ein Wurf ist ja von einem Bruchteil einer Sekunde gemacht.
Ja, aus einer Reaktion. Muss schon ordentlich ausholen.
Das ist, also, ob jetzt eine schwerfällige Person das wirft oder nicht, kommt auch noch dazu, aber an sich kann ich mir vorstellen, was dann wichtig ist, ist natürlich die Nachbereitung, dass man jetzt, aber das zu verhindern oder da präventiv oder in irgendeiner Weise, und selbst das erkennen, aber dass natürlich so Sachen wie Videoaufzeichnung gibt es ja bestimmt im Stadion auch ausreichend, ob jetzt schon für jedes Spiel, aber theoretisch.
Gut, aber das wird schwierig, irgendwie die Videoaufzeichnung so zu nehmen, dass du irgendwie dann die,
dann im Nachhinein noch die Person ausfindig machen.
Ja, das ist das. Ja. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch ganz, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob es nicht illusorisch ist, zu glauben, dass selbst am Anfang, also die Fanszene als Ganzes, ja, aber auch nicht da natürlich, also Idioten, warum soll nicht von Anfang an auch ein Idiot zu RB gegangen sein? Oder auch jemand, der auch gerne privat oder warum auch immer durchaus ein bisschen cholerischer unterwegs ist und auch vielleicht schon vor 2 Jahren hätte was werfen können, wenn er einen Grund dafür gehabt hätte. Vielleicht gab es da die Spiele noch nicht, die es hergegeben hätten. Also ich glaube, ein Wachstum ist immer ein klassisches Argument, weswegen aus einer wachsenden Gruppe heraus die Wahrscheinlichkeit einfach noch viel, viel höher wird. Aber auch im Kern hätte ich dafür für die 4000 Leute vielleicht, die noch letztes Jahr gekommen sind zu irgendwelchen Spielen, auch nicht sicher sagen können, ob da nicht jemand dabei ist, der uns was verwirft. Also Wachstum befördert das, aber ist jetzt, glaube ich, nicht der ausschließliche Grund.
Also es gab ja schon zum, in der Hinrunde das Heimspiel, das Auswärtsspiel in Chemnitz war so ein, sozusagen, so in der Richtung ein bisschen Schlüsselerlebnis. Sie können sozusagen mit dem Zug hingefahren und speziell auf dem Rückweg, wo dann also ein paar Chemnitzer Kinder-Ultras da irgendwie am Rand standen und irgendwie einen Hampelmann gemacht haben und da war schon zu merken, es gab die breite Masse irgendwie von Leuten, die gesagt haben, komm, lass die in Ruhe, interessiert nicht, aber es gab ja wohl Leute, die da auch angesprungen sind. Und sozusagen da irgendwie zumindest verbal eine dritte Halbzeit ausgetragen haben. So, wo ich schon dachte, so, oder auch die sich schon auf der Hinfahrt im Zug teilweise benommen haben und dachte so, das ist jetzt nicht unbedingt, also sozusagen, jetzt wird brauche ich gerade nicht das Markenzeichen bei dem Feind irgendwie.
Aber das ist so das klassische, finde ich, aber irgendwie fast alle ausgeschrieben haben, also dieses klassische Ost-Duell-Phänomen, so dass da irgendwie, sobald es irgendwie nach Chemnitz, Erfurt oder irgendwo hingeht, dann kommen irgendwie so die ganzen Leipzig-Stolz-Kids, die irgendwie für ihre Stadt irgendwie unterwegs sind, sich besaufen ab früh um 6 und vor Ort dicke Hose haben. Also so das Erfurt war ja wirklich auch so ein, da ist ja die Situation beim Rausgehen, wo dann so draußen, da ist ja dahinter so ein kleiner Stadtpark irgendwas und da standen halt irgendwie, was weiß ich, 100, 200 Erfurter, die irgendwie so ein bisschen Verbalstress gemacht haben. Und es gab halt wirklich nicht die Situation von, man kommt raus und geht und lächelt ein bisschen drüber, sondern es gab wirklich die Hälfte der Leute, die rausgekommen ist, hat sich hingestellt und hat sich angefangen, mit denen zu belöffeln, die anzumachen oder irgendwas. Also wo du halt schon gemerkt hast, gibt es irgendwie so einen deutlichen, naja, schon so einen deutlichen Umschwung in so einer Stimmung, so, ne, wo irgendwie klar ist und das ja hinterher irgendwie bei Facebook, auf Facebook-Seiten etc. irgendwie so abgefeiert wurde als so eine Form von, wir sind nicht weggegangen, sondern wir sind standhaft geblieben, wo du denkst, oh ja, genau, also wirklich sich da hinstellen und so irgendwie hinter eine über eine Polizeikette hinweg irgendwie sich zu bepöbeln, ist jetzt so irgendwie der Ausdruck von großer fankultureller Standhaftigkeit und irgendwas, also, nee, sorry, aber das ist einfach nur ein bisschen hirnrissig, aber ja, und aber wo man so merkt, okay, da kippt aber in so einem Duellen was und dann fährst du wieder irgendwie nach Burghausen und du hast irgendwie 300 Leute, wovon irgendwie die Hälfte Familien sind. Also da gibt es irgendwie so eine deutliche Diskrepanz zwischen so Spielen. Ne? Das ist schon irgendwie recht auffällig. Wo man auch sagen muss, dass sich so einen Kern von Auswärtsfahrern schon verändert hat, so in den letzten 2 Jahren. Ja, auch letztes Jahr relativ viel unterwegs und das war schon eine ganz andere Fahrgemeinschaft, als es jetzt ist. Also das ist schon nochmal. Also, naja, es ist die Mischung wird schon, geht schon noch deutlicher hin zu so einem, naja, zu diesen jugendlichen, ultra-affinen Kids, die irgendwie durch die Gegend fahren. Also, ohne dass das jetzt extrem prägend ist, aber die Gruppe wird größer. Also, ohne das jetzt irgendwie werten oder positiv oder negativ, aber es verändert sich einfach so eine soziale Mischung oder eine soziale Zusammensetzung, was natürlich ja auch nochmal was so, wo ja, so für hitzige Situationen, wo das Spiel irgendwie vielleicht hitzig ist, wo es um das geht, wo die Leute irgendwie so eine Gruppendynamik empfinden, ja auch nochmal eine andere Geschichte hat. Wenn irgendwie, was weiß ich, die Hälfte der Leute Familien sind mit ihren Kindern, die stehen nicht am Zaun und schmeißen ihren Becher rüber. Das sind dann schon meistens eher so die klassischen Jungs- oder Männergruppen, die irgendwie zusammen seit frühen 6 unterwegs sind und irgendwie sich, ja, diesen Event spaßig machen. Also von daher, nicht per se ist irgendwie die veränderte Zusammensetzung schlecht, aber es verändert sich die Zusammensetzung und das hat natürlich auch einen gewissen Effekt, so auf das, wie die Stimmung dann in bestimmten Situationen ist. So, hast du nicht irgendwie vielleicht in manchen Situationen nicht mehr die Möglichkeit irgendwie, dass da irgendwie jemand Ruhe reinbringt oder beruhigend einwirkt, sondern du hast einfach eine Dynamik, die sich dann nicht mehr so richtig steuern lässt. So, und das natürlich im Speziellen dann, wenn es irgendwie in Erfurt oder in Chemnitz oder sonst was ist, wo die Leute aus irgendeinem Grund immer noch mal mehr abdrehen als woanders. Also, das schließt sich mir nicht ganz, aber das ist halt so ein, offensichtlich so ein Ostphänomen. Gibt dem Nachbarstadt, da müssen wir irgendwie, okay, nicht den Bau markieren oder so. ist mir zu hoch, aber ja, man kann sie letztlich nur beobachten und feststellen. Ja, aber witzigerweise, die Würfe, die kamen ja nicht irgendwie aus irgendeinem zentralen Bereich des Fanblocks, die kamen ja von anderswo. Ja. Also das ist ja, muss man ja irgendwie feststellen, von den Event-Fans.
Das meinte ich ja. Oder wir stellen fest, was passieren würde, wenn Stadterer demnächst dann vom 5-Meter-Raum die Ecken machen muss. Wüsste man, ob es auch da geworfen wird.
Wenn er hinter dem Tor einen Ball holen muss. Ja. Komm noch her, Schnatterer. Ja, der mag Schnatterer. Müssen wir bei dem reden? Ja, ne? Der wird nächstes Jahr ein guter
Zweitligaspieler. Ja, nochmal die Möglichkeit zu sehen.
Ja. Also, so im Duell. Ich fand es tatsächlich erstaunlich, dass der wirklich, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Heidenheim letztlich nur aus Schnatterer besteht.
Macht schon viel bei dem, ja. Also nicht nur, dass er wirklich individuell so die dominierende Person ist, sondern dadurch, dass er wirklich dann bis zum Einwurf und Ecke und Freistoß wirklich alles schießt. Ja. Ist er sehr überpräsent und dann noch gleichzeitig den so Emotional Leader auch gibt, was bei uns ja meistens Tobi Willers in der Tor ist.
Ja. Wir haben die Emotionen auf der Bank sitzen.
Ich wäre noch eine Frage, also sozusagen diese Leader-Geschichte, also bräuchten so jemanden jetzt für diese Finale? Also ich meine, Colt Horty ist draußen, der gut positionsbedingt jetzt nicht direkt, also aber trotzdem ihre Persönlichkeit ist. Willers ist draußen, weil ich bei bestimmten Duellen sozusagen in den letzten Wochen gedacht habe, den hätte man auch bringen können oder von vorne aufstellen können. Einfach als jemanden, der ein bisschen pusht und ein bisschen irgendwie die Richtung vorgibt.
Nö, ja, der Sebastian macht ja auch.
Ja. Sebastian als emotionaler Leader.
Der war
Regensburg hat er doch ganz schön gerudert dahin und hat er ganz schön angetrieben.
Also. Dann hat sich den einen richtig, der ihn dann noch so in Velo
reingeschossen
hat, den hat er sich schon mal in den Nacken genommen.
Ja, nee, er ist natürlich nicht der mit der Fackel vorne wegläuft, aber weiß ich nicht, braucht man den? Es ist der Kutsch gefehlt, sage ich ja jedes Mal.
Ja, der Kutsch gefehlt.
Der Kutsch gefehlt.
Gut, anderes Thema.
Sebastian. Ja, tatsächlich, ab einem gewissen Niveau der Mannschaft, gerade wenn die so ausgeglichen gesetzt ist, denke ich auch, dass es nicht zwingend notwendig ist. Oder in einzelnen Duellen, also gegen Darmstadt oder jetzt gegen Heidenheim, war es dann vielleicht einfach auffällig, wenn die gegnerische Mannschaft so einen Typen hat. Das
ich fand gegen Haching fand ich das viel auffälliger. Ich fand gegen Haching war es, was gegen Haching gefehlt hat, war genau so ein Typ, der irgendwie auf dem Platz ist und seine Leute zusammenscheißt. Und sie irgendwie verdeutlicht, was sie irgendwie gerade für einen Quatsch machen. Also da fand ich es wie auffällig. Ja, gegen Heidenheim, klar kannst du da Typen auf dem Platz haben, aber das hilft dir auch bloß nicht, wenn du irgendwie Mittelfeld hinterher rennst. Also das macht dann irgendwie auch keinen Sinn. Also da hätte Willers schreien können, wie er will, weil da wird der Zugriff im Mittelfeld auch nicht besser. Also das funktioniert nicht. Die waren ja nicht fahrig gegen Heidenheim. Die haben's ja, da war ja irgendwie, der Wille war ja da und die wollten laufen, aber da ging es halt irgendwie nicht mehr. Also da war dann irgendwie, das war dann irgendwie am Ende. Und dann, da hilft dir das dann auch nicht mehr. Also, glaube ich. Also ich glaube, in Spitzenspielen ist das dann eher so, finde ich, verzichtbar. Du brauchst es tatsächlich eher in Spielen, wo die Mannschaft vielleicht von vornherein nicht so wach ist oder nicht so heiß ist wie sonst. Und das war ja in Hachen, war das ja wirklich
eklatant. Den Fran seht ihr nicht so als Emotional Leader.
Also es gab die eine Situation im Relegationsrückspiel Lotte, wo er dann sozusagen von der Bank aufspringt und irgendwie alle, die gerade zu Boden sinken, in der 95. Minute dann nochmal irgendwie
unter die Stelle. Stimmt,
so, das war so eine Situation, wo ich wirklich als Kapitän Wahrnehmung habe, und zwar nicht Kapitän, der irgendwie dank seiner Binde sich permanent einen Schiedsrichter anlegen kann oder irgendwie, sondern wirklich als jemand, der seine Rolle in dem Augenblick als Leader ausfüllt. Aber ansonsten sehe ich ihn da irgendwie eigentlich nicht so.
Also ich fand, das war in der vierten Liga auch noch einfach eine andere Rolle für ihn, weil er war aber dominanter als Spieler auch. Jetzt hier macht er regelmäßig ein Tor, aber ich glaube, er hat auch viel mehr einfach auch mit seinen Gegenspielern zu tun. Also er, für ihn ist es schwieriger, sich hier durchzusetzen und da Akzente zu setzen. Also außer, dass er dann am Ende der Verwertungskette oft noch die Treffer macht, aber so als prägende Spielpersönlichkeit, dann finde ich ihn jetzt im Moment auch nicht, also schon länger.
Aber fand ich ihn in der vierten Liga auch nicht. Klar, da war er noch mal, hat er noch mal mehr Tore gemacht und war in mehr
Aktionen. Emotionaler fand ich. Ja? Also so auch gegen Loch zum Beispiel in den Spielen war er auch immer so die Person, auf die sich dann viel kanalisiert hat. Weiß gar nicht, ob das, also würde jetzt wahrscheinlich aus der Historie heraus noch immer so sein, wenn wir jetzt noch mal gegen Loch spielen würden.
Aber ich fand das so als Effekt auf dem Platz, fand ich jetzt nie, dass es irgendwie, das, also ich kann mich jetzt nicht an Spieler erinnern, wo ich einen Frauen auf dem Platz sehe, der irgendwie seine Mitspieler nochmal irgendwie außer der Lotte, wo auf der Bank kommt. Aber so als Spieler auf dem Platz irgendwie derjenige ist, der seine Mitspieler nochmal irgendwie aufrüttelt, mitreißt, irgendwie die entscheidenden Akzente. Also klar, in der vierten Liga hat er nochmal mehr eins gegen eins Sachen gemacht und die erfolgreich gemacht und da irgendwie Spiele nochmal anders entschieden, aber es ist wirklich so als emotionale Figur.
Vielleicht hat dieses Lotte, da war er wirklich dann ja so deutlich als verletzter Kapitän, der irgendwie nicht mitmachen kann, dann exponiert er in dieser Stellung. Da wirklich
selbst in der vierten Liga waren es sonst andere Leute, da war das ein Rüttger in Magdeburg oder so, oder Kutschke in Halberstadt irgendwie, also keine Ahnung, solche Geschichten irgendwie über Fahren irgendwie nicht. Das ist nicht der Typ. Ich finde auch, wenn also mit Ausnahme Lotte, wenn Fahren da emotional wird, wird so schnell so ein bisschen fremdschämen. Also finde ich so ein bisschen
nicht. Na, vor allem wenn der emotional wird, riskiert auch immer gleich eine rote Karte.
Ja. Also das ist eine Situation, wo man denkt so, nee, da, also genau falsch Einsatz. So. Ja. Okay, weiß nicht.
Also was nicht heißt, dass er kein guter Kapitän ist. Ich glaube, also was man ja immer wieder hört von Leuten ist, okay, der ist irgendwie die zentrale Figur in der Mannschaft, zu dem kann man gehen, wenn irgendwas ist. So. Mhm. Offensichtlich ist er für seine Mitspieler schon irgendwie eine sehr wichtige und zentrale Figur, wenn irgendwie Probleme im Team sind oder wenn irgendwie Sachen anstehen. Also der füllt er seine Kapitänsrolle, füllt er ja offensichtlich extrem gut aus und ist da offensichtlich
auch gesetzt. Außen. Ja, also, boah, in Berlin, ja. Die Leute, die ich in Berlin kenne, RB Leipzig, die als erstes sagen, die immer noch fahren. So, das ist der erste Spieler, den die kennen, absolut. Der bei RB sicher spielt.
Ja.
Immer fahren. So. Ja. Und die gucken auch dann natürlich viel, weil er noch immer die meisten Tore macht, deutlich. Das ist für die personifiziert erstmal noch RB Leipzig. Also insofern ist seine Stellung ja schon umgestritten.
Nee, absolut. Finde ich auch völlig okay. Ich finde nur nicht, dass er ein emotionaler Liga auf dem Platz ist. Also das
dann müssen wir erfahren, ob man sein muss. So.
Ja, da drehen wir uns im Kreis. Da bin ich gleich wieder bei Haching. Es war einfach in Haching, war es wirklich so auffällig, weil der Willers, der steht vor dem Spiel draußen, die wärmen sich alle auf und alle sind so ein bisschen, naja, wärmen uns halt auch spielen sie bei so. Und der Willers, der rennt da durch die Gegend, klatscht die Leute ab und so, selbst irgendwie beim Aufwärmen, wenn er irgendwie über eine Hürde springen soll, ist der irgendwie schon total im Brast, obwohl der nicht mal aufläuft, so. Und du denkst so, krass, krasser Typ. Und dann fällt das Spiel so an und alle spielen sich so ein bisschen den Ball zu und es ist irgendwie so, wie so ein bisschen Freizeitkick, naja, Freizeitkick, aber so ein bisschen Folterspielatmosphäre. Und ich so, ja, das fehlt einfach jetzt jemand, der irgendwie dazwischen haut und irgendwie sagt, ey, geht's noch? Ich bin ja wohl, oder? So. Und das macht halt, das passiert halt nicht. Da kommt halt nichts in der Situation. Da fehlt halt ein Bellop, macht es von hinten raus nicht. Der ist einfach nicht der Typ dafür, das ist völlig okay. Und die Innenverteidiger machen es von selbst auch nicht. Und dann, ja, da hast du im Mittelfeld, hast du da Lautsprecher.
Ja. War auch, weil du das Gerlose hast, auch eine tolle Szene, die noch vor dem Heidenheim-Spiel, ich erinnere mich nur, es war aufs, von uns aus gesehen linke Tor, wo dann auch ein Freistoß für den Gegner ist und Bello stellt so, oder bis zu den halbherzig die Mauer und auf einmal kommt Tobias Willers beim Warmmachen, stellt sich so an den Pfosten und fängt auch an, die Mauer mitzustellen. So, wo ich dann dachte, okay, also dann hat er wirklich Lautstärke, also das habe ich bis oben gehört, dass Willers die Kommandos gegeben hat, nichts. Oder wie auch immer. Also der ist dann schon irgendwie, finde ich, so eine Person, die man dann nochmal extremer wahrnimmt.
Ja. Aber was ist mit Bellot jetzt? Also manche sagen ja, der hat seine Chance genutzt und er hat, wo war er jetzt als Spieler des Spieltags nominiert? Irgendwo, ich verfolge die Wahl nicht so.
Kiel vielleicht?
Nee, das ist Spieler des Monats.
Ja, bestimmt bei DFB, oder?
Bei Insane Baby wurde als Spieler des Monats vorgeschlagen und ich dachte so, naja, also wenn man sich die Spiele so anguckt, da ist man mit so einer Nominierung
nicht ganz so. Der hat schon ein paar wichtige Sachen rausgefischt und der hat halt zu Null gespielt, wobei er manchmal auch jetzt nicht so viel zu tun hatte. Ja, also er hat voll seine Chance genutzt als dritter Torwart und der ist halt eine andere Persönlichkeit als der Domaschke und wiederum eine andere Persönlichkeit als der Kolporti. Und ja, macht seine Aufgabe.
Aber wenn man mal so ein bisschen
ich finde es nett, dass er so ein kleines bisschen demütig ist immer noch, dass er also sagt, okay, ich weiß, wenn der Kontrolli kommt, bin ich auch weg.
So. Ja. Aber wenn man so in den Teufelsbild, die letzten Gegentore, die es gab, unter Haching und Heidenheim, die gehen schon irgendwie jeder mehr oder weniger auf seine Kappe.
Ja, ich jetzt zum Beispiel auch, da war ich auch überrascht, dass viele ihm das so extrem.
Also aus der Stadionperspektive war es ein, der Design-Ding.
zu spät rauskommt.
Weil er den Schritt nach raus macht und dann stehen bleibt.
Genau,
dann
zögert er so mit Kunde. Perry reden, aber also ich dachte schon, dass Innenverteidigung, ich glaube, es war auch Hoheneder Seite, der sieht irgendwie, der Ball ist ja wirklich, der kommt ja vom eigenen 16er geschlagen in einer Bewegung, ohne dass der jetzt auch eine extreme Flugkurve hat, den nicht so einschätzen zu können. Fand ich jetzt irgendwie in dem Moment, hätte ich jetzt eher markiert. Also
ja, der Hoheneder hat da sicherlich ohne Aktie, der kann ohne das laufen, aber letztlich, also ich, böse gesagt, wenn, ist ja auch irgendwie geschrieben, wenn Colt Hawtin im Tor steht, dann hat er den Ball und schmeißt den auch den Hoheneder noch nebenbei in den Kopf. Weil irgendwie finde ich, dass er gerade scheiße gemacht hat.
Also du hast einfach den Hachinger auch noch
ordentlich. Der räumt sich einfach, der räumt ihn komplett ab, egal wer da ist. Und das, wo man merkt, okay, der hat einfach, und das haben wir ja vorhin schon kurz gesagt, außerhalb des Mikros, du hast einfach so er auch bei ganz vielen Freistoßen und Flanken, wo er einfach auch gegen Heidenheim in der zweiten Halbzeit, wo er unter zwei, drei Flanken durchtaucht, in der ersten Halbzeit, wo er irgendwie auf der Linie stehen bleibt, obwohl der Ball irgendwie in hohem Bogen in seinen Meterraum reinfliegt und wo er ganz viel Zeit hat, irgendwie rauszukommen, sich den Ball zu schnappen. Du hast einfach ganz viele Situationen, wo du merkst, dass er einfach in so einer Sache wie Strafraumbeherrschung einfach ich will nicht sagen unsicher, aber einfach so diese Ruhe, die er hat, die er sonst ausstrahlt. Und dass er auf der Linie ist, der wirklich top. Wenn er einfach auf der Linie Bälle hält, ist der großartig. Der hat klasse Reflexe, ist prima mit dem Fuß beim Rausspielen, aber so diese Strafraumbeherrschung ist tatsächlich ein Thema, wo du jedes Mal eigentlich schon Angst haben musst, ob das jetzt hinhaut oder nicht. So. Und es gibt ja so, im Forum liest man das ja manchmal so Stimmen von der hat sich so bewiesen, dass er man überlegen könnte, ob er weiter im Tor stehen bleibt, statt Kurt Hawtin. Ich denke mal, nee, sorry, aber wenn man sich die Spiele mal alle ineinander legt, siehst du einfach deutlich, da fehlt einfach ein ganzes Stück, um irgendwie ein sehr guter Drittliga-Torhüter zu sein.
Also wenn sie größer ist auch.
Vielleicht, wenn sie größer ist, aber ich glaube, mit einer anderen Form von dominanten Selbstbewusstsein kann er auch die Größe ein Stück weit ausgleichen.
Ich denke, auch Kurt Hawtin hat, ich bin gespannt, wenn er wiederkommt. Sicher kommt wieder. Vielleicht ist das Pokalspiel sozusagen sein Testlauf wieder. Er hatte die Saison über auch mal von diesem Chemnitz, was ist das noch in Chemnitz, wo er daneben greift, irgendwie gab auch ab und zu mal bei Colt Hawtin beim Rauslaufen, der gerade schmal, ja, also gerade beim Mitspielen mit Toren, dann ist so, und da kann man noch ganz schnell ganz dumm aussehen, so. Aber natürlich ist er nochmal ein anderes Gesamtpaket, so. Was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass wenn er seine Chancen zu vernetzt hat, dass er jetzt erstmal Nummer 2 ist.
Aber was ist deine Perspektive?
Also ja, für mich persönlich ist es auch nur schwer vorstellbar, 4 Jahre sozusagen eigentlich keine sportliche Perspektive zu haben, trotzdem zu trainieren, trotzdem noch da zu sein. Also, keine Ahnung, also das ist sozusagen für mich schon auch eine, dazu muss man natürlich auch eine Berufsauffassung haben, die ist, muss man gut vorziehen, ja. Also so, und das kann nicht alles der gute Scheck am Monatsanfang oder Monatsende aufwiegen. So. Weil irgendwie will man ja Fußball spielen. Also auch als Torwart und auch sozusagen halt ja auch eine gewisse Perspektive von ein paar Jahren. So. Insofern, da hat er sich sicherlich, und er war da, er hat jetzt irgendwie 5 oder 6 Mal zu 0 gespielt, mitunter mit ein bisschen Aluminium, ein bisschen Glück und so und nicht viel zu tun, aber da waren auch ein paar gute Reflexe über die dabei, die mit Farbe und so. Und er ist auch ein Mitspieler, Torwart, so, wir hatten es ja vorhin, so irgendwie knapp vor der Mittellinie irgendwie, was ja in dem System auch nicht ganz unwichtig ist. Wobei ich in Sachen Spieleröffnung bei Colt Hawtin, also zumindest aus Erinnerung heraus, manchmal noch ein Tick intelligenter fand. So.
Tatsächlich, ja.
Ja. Okay. Also, aber vielleicht täuscht da mittlerweile die Erinnerung, dass er schon seine verletzt. Oder vielleicht war in der Regionalliga zum Beispiel einfach fokussierter, weil da stand Kutschke irgendwie, der hat den im Kopf verlängert, gefahren und so ein Standardspielzug irgendwie da. aber ich glaube zum Beispiel nach einem Aufstieg, die Perspektive als Nummer 1 hat er irgendwie eher nicht.
Ich kann mir bei ihm auch ganz gut vorstellen, du hattest schon das Wort Demut gesagt, das passt wirklich ganz gut zu ihm. Wir haben ja deutlich gelernt, dass er ja auch in der Geschäftsstelle schon Praktika macht und Sportmanagement studiert. Also ich schätze ihn jetzt aus der Ferne, ohne ihn jetzt näher zu kennen, eigentlich auch so clever ein. Vielleicht kann er sich da auch selber einschätzen, dass auch mit RB als zweiter oder vielleicht sogar nur als dritter Mann noch in die zweite Liga mitzugehen, ist vielleicht für ihn noch erstmal das Maximum. Und ich bin mir bei ihm zum Beispiel jetzt auch wirklich nicht sicher, ob er allein wegen der Statur, wegen der Schwächen im Rauslaufen, wo man jetzt sonst bei allen RB-Spielen auch locker sich immer damit tut, zu sagen, ja, ich bin ja bei allen anderen Drittligisten auch spielen. Weiß ich bei Werlöth auch nicht, ob der nicht auch bei anderen Vereinen nur die Nummer 2 wäre. Und dann mit RB die Perspektive einfach zu haben, die Stadt, das Studium und loyaler Typ. Check wahrscheinlich. Und noch trotzdem einen guten Check. Also
das ist ja auch wahrscheinlich nächster, wenn sie aufsteigen, gibt es ja dann die Local Player Regelung. Also du musst ja dann Spieler haben, die in deinem Verein, aus deinem Verein kommen quasi.
Vielleicht auch noch so ein bisschen besser.
Der Verein besser, auf jeden Fall werden sie nicht abgeben, weil sie brauchen ja irgendwie die. Wie viele sind es? Ich weiß gar nicht, 5 oder 6? 5, die aus der eigenen Jugend kommen müssen. Aus der eigenen Mannschaft.
Naja. Für ihn jetzt erstmal so, wie alt ist jetzt mittlerweile? Sind auch jetzt schon
23? 23 müsste er sein. Also ich glaube, der wächst zumindest aus der U23-Regel raus.
Also es gab bei Hertha ja damals auch einen Christian Fiedler, der irgendwie auch 10 Jahre oder so die Nummer 2 war, weil er auch einfach ein bisschen kleiner war als Gabor Kiraj in der Zeit und plötzlich war er dann sogar mal 2 Jahre die Nummer 1 und hat noch ein paar Saisons in der ersten Liga spielen dürfen, wurde nachher Torwarttrainer. Also manchmal sind ja diese Karrieren, gerade bei Keepern, weil es so eine schwierige Position ist, wo sich dann dieses Bereitsein und dann nicht vielleicht wie Domaschke, dass er irgendwie nachzuhängen scheint, dass er dann sich mal in den richtigen Momenten verletzt. Also diese Konstanz dann lieber zu haben und dann in den Momenten, wenn Colt Forti dir auch nicht jünger wird, sich doch nochmal in der zweiten Liga verletzt, wird dann eher vielleicht wirklich Berlot wieder der sein, der seine 4 Spiele bekommt.
Aber ist da nicht ein Fabian Breklo, die viel sinniger? Also was ich ja bei Breklo spannend fand, also er hätte ja bloß das Pokalspiel gehalten, von daher Eilenburg ist jetzt ja auch nicht so der Bringer, wo man irgendwie was rauslegen kann. Aber da fand ich gerade in so einer Sache von Strafraumpräsenz. Ich bin hier, ich stehe hier und das ist mein Strafraum und den hole ich mir. Also da war der irgendwie wesentlich wacher und du hattest von Anfang an das Gefühl, ja, das ist einer. Und was du bei Bellot ja relativ selten hast, so ein Gefühl von, ich stehe hier, das ist meine und das hole ich mir alles runter. Und das Gefühl hatte ich bei Breklo schon, von daher würde ich ihn in so einer Geschichte ja, naja, schon in den nächsten 1-2 Jahren die wesentlich besseren Chancen zuschreiben, sich da auch wirklich irgendwie Platz 2, Platz 3 in der Torwartrangliste irgendwie mal irgendwie zu sichern. Oder er hat zumindest aus meiner Sicht das große Talent, sagen wir mal so. Das
kann ich nur sagen. Ich würde es aber auch gar nicht abwegig halten, dass es dann so einen fließenden Übergang gibt, dass Bello unter Colt Forti die Nummer 2/3 ist und sich das dann vielleicht auch mit Bello irgendwann teilt und in dem Moment, wenn dann Colt Forti gehen oder was auch immer sein sollte, dann vielleicht Bello die logische Lösung ist. Bello weiterhin auf dieser Nummer 2 bleibt.
Weil wir haben ja nach der Colt-Forti-Verletzung hat es ja, weiß nicht, eine Woche oder ein paar Tage zumindest gedauert, bis Zorniger offiziell gesagt hat und ja auch sozusagen nein, wir setzen jetzt auf unsere Nummer 2 und 3, auf die 3 ja. Und ja zugegeben hat, dass er wohl die Überlegungen gab. Da gab es ja noch sozusagen 1-2 Transfergerüchte. Und insofern denke ich schon, also wir haben nicht wirklich ein Torwartproblem, denke ich nicht im Vergleich zur dritten Liga, aber...
Ja, das Verletzungsproblem.
Ja, genau, aber ich denke schon auch, dass sozusagen, das können wir vorstellen, dass wenn Colt Forti, je nachdem, er wird nicht jünger, muss man mal gucken, wie die Verletzungshistorie sich irgendwie fortsetzt, aber hoffentlich noch nicht, aber dass dann nochmal jemand von außen kommt, also eine gesetzte Nummer 1, so, und zwar dann in dem Kaliber, was sozusagen perspektivisch auch.
Manuel Neuer. Und da wird es wohl nicht passieren.
Genau. Wenn es wieder taugt ist. So und
aber meinst du schon zur nächsten Saison oder eher perspektivisch?
Nee, nicht zur nächsten denke ich nicht. Also wenn Colt Forti verletzungsfrei ist, ist er auch in der zweiten Liga
absolut gesetzt. Ja, und die kann er auch stemmen.
Ja, auf jeden Fall. Und er hat ja selber verkündet, irgendwie sein Traum wäre mal noch irgendwie vielleicht ein paar Spiele in der Bundesliga mit RB, so als sicherlich dann ein Übergangsprozess vielleicht schon, aber
Gustavsson von RB Leipzig.
Ja, das war wirklich bei einer Sache, was schwer ist, finde ich, also, zu beurteilen, was sie dann wirklich für ein Potenzial haben oder nicht. Erstens, weil es wirklich mega schwankt und du in so einer Ausnahmesituation auf dem Feld bist, oder ein ganz klassisches Beispiel ist ja jetzt im Moment auch Wolfgang Hesel für mich, jetzt gar nicht, um jetzt ganz nach oben, sondern wirklich in eine zweite Liga zu gehen, jetzt glaube ich einer der besten Keeper der zweiten Liga ist, wobei Dresden damals ja irgendwie auch nur die Nummer 2 war und über den Umweg führt, auf einmal jetzt bei einer besseren Mannschaft in der zweiten Liga die Nummer 1 ist und der Kirsten zum Beispiel bei Dresden, der ja auch sehr lange da irgendwie patroniert wurde und jetzt doch erstmal abgesägt. Also ich glaube, Torwartleben ist da immer sehr schwierig einzuschätzen und wirklich zu sagen, der wird jetzt die nächsten 3 Jahre im Tor stehen. Oder definitiv das Zeug, zweite Liga, wenn er 3 Fehler in Folge macht, kann auch ein Kurt Horti in der zweiten Liga vielleicht mal ganz schnell in Frage gestellt werden. Hm. Das finde ich auf der Position. Deswegen ist gerade so ein Typ wie Bello dann echt ganz interessant, dass du den so als loyalen Typen immer noch in der Hinterhand hättest und seine Statistik spricht ja irgendwie sehr für ihn. Und egal wie unsicher er in manchen Situationen, aber zumindest diese Reflexe, also er hat mit einigen Paraden, auch wenn er jetzt natürlich nicht unter Dauerbeschuss stand, aber auch den einen oder anderen Punkt oder das eigene Gegentor verhindert.
Also absolut. Ja.
Aber ja. Bleibt unterm Strich genauso. Und seine, was waren es jetzt? 2 Gegentore? Mhm. Wüsste ich jetzt gerade. Also das Heidenheim, bei denen er jetzt beiden auch noch schlecht aussieht, das stimmt. Aber in den anderen Spielen wiederum war er dann auch oft noch mit einer Parade da, die dann irgendwie doch einen sicheren Gegentreffer. Also ich hatte irgendwie jetzt, ich kann es leider in dem Spiel nicht zuordnen, aber so eine Aktion, wo es wirklich ein Reflex ist, den ich jetzt erstmal Kurt Horti Lomaschke nicht zugetraut hätte, den er noch rausholt.
Okay. Also quasi der Tim Sebastian der Torwartposition.
Oh mein Gott, Überleitung.
Das war eine Überleitung. Ah, stimmt, eine Überleitung. Tim Sebastian. Tim Sebastian verlängert. Gut abgehakt, das Thema. Oder?
Freut mich. Es stimmt auch, dass der Bellot, der Abwehr, sitzt auf der Bank, kommt hoch, kann. Gut. Was hast du noch?
Wobei ja auf der 6 gegen Heidenheim war es eher so, das war dann so eher suboptimal. Also da hast du schon gemerkt, dass gegen ein gutes Team auf der 6, das Gutes kann man mal irgendwie gegen Kiel machen oder irgendwas, wo es irgendwie so Robustheit geht, hat er gegen Kiel nicht 6er gespielt, aber gegen Mannschaften, wo es irgendwie robust zugeht, aber gegen Heidenheim ist er dann auf der 6, wo es dann darum tatsächlich geht, irgendwie spritzig und dynamisch und irgendwas zu machen, da wird es dann schon relativ schnell recht eng.
Also auch in der Hinrunde mal Rechtsverteidiger dann auch mal kurzzeitig und dann auch nach so einer Halbzeit irgendwann noch auch wieder da weggenommen wurde.
Elversberg hat er glaube ich eine Halbzeit Rechtsverteidiger gespielt, was ganz.
Also wurde aber auch zur Halbzeit wirklich rausgenommen. Und aber ansonsten denke ich auch, das Personal kann man nicht nur unterstützen. So. Also angenehmer Typ und bringt seine Leistung sehr, sehr zuverlässig. Irgendwie auch, weil ich mir jetzt auch wirklich wenig Gedanken machen muss, dass der auch nicht in der zweiten Liga dann sofort überfordert ist, sondern wenn er nicht gerade dann Rechtsverteidiger oder...
Aber Innenverteidigung ist schon eher so die Position, wo man so Richtung zweite Liga schon wahrscheinlich eher... Also die wurde jetzt seit in den 2 Jahren unter Zorniger schon eher naja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, was so Zugänge angeht. Ja. Kam ja nur der Willers seitdem. Und der ist ja jetzt nicht unbedingt ein Spieler, wo man sagen kann, der hat gehobenes Zweitliga-Format. Also von seiner Klasse her, von den Qualitäten her. Das ist ein guter, aber... der wird wahrscheinlich den Schritt zu einem Aufstiegsteam in der zweiten Liga wahrscheinlich dann doch nicht ganz hinkriegen. Das sieht man ja schon in seinem 2-Jahres-Vertrag, den er gekriegt hat, dass es nicht irgendwie heißt, dass sie auf ihn die ganz großen Entwicklungsschritte gesetzt haben, die er dann jetzt irgendwie macht. Aber das ist schon die Position, wo man irgendwie wahrscheinlich in dem Sommer jetzt mal irgendwie vermutlich größer, also sobald der Aufstieg steht, das ist da wird es wahrscheinlich ein bisschen was geben müssen, oder?
Statt, ja, auf jeden Fall hat mich sowieso schon mal gewundert, dass eigentlich immer nur auf irgendwie Mittelfeld, offensives Mittelfeld, links Mittelfeld, also gesetzt wurde und es die Innenverteidigung tatsächlich, wie gesagt, ist ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Müsste meiner Meinung nach auf jeden Fall, es ist gerade nicht so schlimm, wie es auch noch Anfang der Saison mal eine Zeit lang war und auch in der vierten Liga noch war, wo ich immer dachte, um Gottes Willen, was macht ihr denn da hinten? Sie können ja mittlerweile schon in der Kette stehen. Und Kopfbälle können sie jetzt gerade auch. Und das, da bin ich sehr, sehr froh. Aber ja, hoffe ich mal, dass da noch was kommt. Ich will nicht einen hohen Eder loswerden oder so, oder Tim Sebastian, weil ich finde einen hohen Eder eigentlich auch sehr, sehr gut.
Ja. Also in der letzten Zweitligasaison in Karlsruhe, ich kann mich erinnern, dass die in Karlsruhe extrem, also er war quasi der Sündenbock für alles, was in Karlsruhe in der Halbserie irgendwie schief lief, bevor der herkam.
Ja, er hat immer mal ein paar Ausrutscher, aber an sich, jetzt ist er gerade total super gemacht.
Aber in Salzburg lösen die das schon so ein bisschen dadurch, dass die Spieler aus der eigenen Jugend holen, ne? Oder so selbst herangezüchtete Innenverteidiger.
Kamayo, ich meinst du.
Kamayo, und wer spielt da daneben? Das ist doch auch so einer, der das schon ewig spielt in Salzburg. Steht nicht der daneben, der immer gesagt hat, der will mal irgendwann bei RB spielen, dann nimmst du wieder Hinteregger oder so?
Ja, jetzt wollte ich bei nicht auch Hinteregger,
ja. Und das sind ja schon Leute, die sie quasi mehr oder weniger selbst zu so Innenverteidigen
haben. Ja, hat die RB, ist die Frage. nicht auf
die. Ja, eben gar nicht. Kommt aus der Jugend, kannst du ja nicht sagen, den Sorge, jetzt, der wird irgendwie für die nächsten Jahre der neue Innenverteidiger. Also ich meine, der kommt, der ist ja, dazu ist ja der Nachwuchs noch nicht weit genug. Aber vielleicht haben sie dann nicht irgendwie drei Leute, die so sagen, die schienen sich nicht sicher. Also,
wie du vorhin schon mal kurz sagtest, so Richtung zweite Liga-Planung, also unabhängig davon, dass sie sicherlich schon stattfindet, aber noch nicht kommuniziert wird, aber da ist dann Rangnick auch relativ schnell in der Lage, jemanden auszugraben, den die jetzt wahrscheinlich alle noch nicht auf dem Schirm hätten.
Aber ist das tatsächlich, das ist ja so die Frage, weil bis jetzt ist es tatsächlich, okay, die holen sehr gute Mittelfeldspieler und offensive Spieler und Stürmer etc. Den Markt haben sie offensichtlich dermaßen im Blick, dass sie da irgendwie jederzeit auch in der Lage sind, nachzulegen. Aber haben sie denselben Fokus auf die Innenverteidigerposition, weil die holen sie weder in Salzburg noch bei
Wiesel.
Dillers haben sie irgendwie geholt, weil sie in der Relegation drüber gestolpert sind. Also,
aber da waren sie meinetwegen, dass es da so war, aber ich glaube, die haben das auf jeden Fall im Blick, die wissen das doch garantiert. Dass
aber es ist halt auch die Frage, gibt es tatsächlich in demselben Maße, wie es Offensivspieler gibt, junge Spieler zwischen 17 und 23, was ja der Fokus
ist,
Innenverteidiger, wo du sagen kannst, die haben so die Format.
Bestimmt nicht.
Das ist ja auch nochmal die andere Frage, weil Innenverteidiger schon ja meistens ja, nochmal länger brauchen, um irgendwie zu der Qualität zu
kommen. Ich würde sagen, kristallisiert sich eher später raus und das ist nicht so das klassische Beuteschema, sozusagen, wird ja auch Rangnick immer postuliert, altersmäßig.
Also es spricht ja auch nichts dagegen, dann mal tatsächlich mal einen 24-25-Jährigen auch mal in der Mannschaft zu haben.
Ja,
das sind aber alle 17.
Aber du findest auch noch einen 22-Jährigen,
ja, genau.
Bei dem man schon halbwegs sicher sagen kann.
Aber die Mannschaft muss ja auch quasi auf irgendjemanden ein bisschen lasten. Es kann nicht nur sein, dass der Torwart 35 ist und die anderen sind alle 17 und dann...
Ja, aber insofern ist ja auch sozusagen, dass mit einem Sebastian verlängert wird sicherlich nur vielleicht ein Jahr mit einer
Option
oder so diese Teilnehmermodell mit Mindestanzahl Einsätze,
wie auch immer.
Aber du brauchst so eine Leute, also sozusagen, dass dieses Spielsystem tendenziell sozusagen junge Leute erfordert, die A, lernwillig und B, noch sozusagen laufbereit sind. Klar, aber du brauchst irgendwie auch also ein, zwei Ruhepole in der Mannschaft. Aber also mich hat es wirklich auch sozusagen sowohl in der Sommertransferfenster als auch jetzt nochmal gewundert, dass, wie du schon sagst, irgendwie man, das war so eine der ersten Positionen, auch wenn sich jetzt schon stabilisiert hatte, sozusagen erkennbar, also gerade jetzt die Hinrunde, das war schon immer ein Hühnerhaufen da hinten. Aber das wäre sofort, also egal wie man gefragt hat, war mit einer der ersten Positionen, wo gesagt wird, ja, da müssen wir auf jeden Fall zumindest als Backup oder so in Verteidigung. Und mit der neuen Transfermeldung dachte man, okay, jetzt...
Wollte damit noch hin.
Ja, genau. Offensiv Mittelfeld vorne ist du langsam ja, gut, dicht.
Der Junge war ja so der Defensive.
Ja, an sich musst du jetzt ja auch gucken, du musst ja wirklich einen holen, von dem du sicher bist, dass er zu diesen Vieren, die ja irgendwie sehr ähnlich sind, finde ich, also so Riesenunterschiede sehe ich jetzt zwischen allen Vieren. Immer von der Qualität allgemein, dass jeder unterschiedliche Stärken und weil der eine konstanter ist. Aber jetzt so ein Riesenunterschied zwischen den vielen ist im Moment noch nicht auszumachen und da bräuchte es ja jetzt ja irgendwie einen klaren Transfer, der dann wirklich eine Verstärkung, also mehr Qualität mitbringt. Ja, und dann haben wir wirklich A, das Altersproblem bei Innenverteidigern oder du musst dich dann wirklich, also es sei denn, Rangnick findet wieder jemanden im Ausland, was auch nicht auszuschließen ist, oder du bedienst dich dann wirklich bei der Konkurrenz. Und da musst du ja wirklich gucken, wenn du siehst, was letztes Jahr bei Dortmund und Leverkusen los war, als es um diesen Sarre ging. Und dann reden wir von solchen Leuten wahrscheinlich schon. Oder Koray Günther haben sie abgegeben nach Istanbul. So zum Beispiel, also das ist so die...
Auf den Sarre möchte ich mich auch nicht verlassen müssen, ehrlich gesagt.
Also das kommt dazu, der ist halt 18 jetzt mittlerweile und der hat ja nun auch gezeigt, dass er wackeln kann. Oder so. Der wird mal ein guter, bin ich relativ überzeugt, aber er kann definitiv in dem Alter auch noch genauso seine Patzer und Würze drin haben.
Ja.
Der Dortmund-Spieler seit dem letzten Hinrundenspiel nicht mehr. Weil er dort die Niederlage gegen Hertha quasi angeleitet hat.
Ja.
Das kann dir natürlich dann auch schnell passieren mit so einem Kategorie 18, 19. Ja. Das wird eine schwierige Personalie, aber ich bin mir auch genauso sicher, also dass sie das schon länger auf dem Zettel haben.
Vielleicht genau deshalb, weil es eben eine schwierige Sache ist. Ja, aber das kommt auf jeden Fall, glaube ich, auch. Wenn nicht, würde es mich dann tatsächlich wirklich mal so langsam sorgen. wenn jetzt wieder ein links im Mittelfeld und mal wieder ein defensiver Mittelfeldspieler kommt und
Ich weiß es nicht. Vielleicht werden dann einfach die Mittelfeldspieler einfach in die Etage zurückgeschoben als aggressive
Ballgeber. Der Dämme ist ein super Innenverteidiger, das glaube ich. Was der mit dem Kopf, also ist nicht geil. Er kann ja 2 Meter hoch springen. Der Dämme kann den Kimmich so hochheben. Die sind ja so schnell, weil sie so jung sind, deswegen schaffen die das auch.
Revolutionär dann, ja. Eigentlich die ganze Mannschaft unter 1,80.
Nicht nur Spinning. Es gibt Überraschungen.
Also, da brauche ich es. Es gibt nur noch
Mittelfeld. Kann jeder alles spielen.
Aber tatsächlich war so meine Frage, also Infrage ja, aber welche ist denn die andere Position? Also ich finde ja immer schon seit längerem, nicht nur wegen der Personalie Rockenbach, das ist halt so kreativer Zehner der Mannschaft, der irgendwie noch gut tun würde. Also auf den anderen Positionen, egal ob jetzt für ein 4-3-3, 4-4-2, hast du ja eigentlich erstmal genügend, zumindest in der Quantität, dass du an der Qualität natürlich immer schrauben kannst, ist logisch, aber so von der Position fehlt mir so der Stehgeiger.
Ich finde, also mit dem Kaiser haben sie da die richtige Entscheidung getroffen. Ja, dann brauchst du tatsächlich eher noch jemanden, der irgendwie fürs zentrale defensive Mittelfeld
Den Ernst dann irgendwann mal so.
Um den Ernst so ein bisschen, weil der wirkt
schon. Also soll das nicht vielleicht mal Dämme dann machen? Also Dämme sehe ich ja auch noch nicht so
in der Spielmacherrolle oder in der Halbposition. Du kannst nicht dauerhaft mit Dämme, Kimmich, Fanrich, das ist einfach.
Das wird's ja auch nicht werden.
Nee, und da brauchst du einfach noch irgendwie Leute hinten dran, die vielleicht auch mal den Kaiser auf der 10 irgendwie, wenn der verletzt ist, irgendwie ersetzen kann. Aber ich glaube, der Kaiser auf der 10 ist auch für die zweite Liga eine völlig passabel und total gute Option. Also ich glaube, da sehe ich gar nicht den Bedarf. Wo ich den Bedarf sehe, ist tatsächlich eher, weiterhin die Rechtsverteidigerposition, weil das ist so, also mal abgesehen von Sumusalo, was mit dem wird, keine Ahnung, ob der noch kommt oder was mit dem ist, den hat man ja nicht gesehen wirklich, aber das mit dem Jörg da, Feige, das sag nie, aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob das ein Experiment ist, was irgendwie gut gehen wird.
Das haben sie ja auch schon eingestanden, spätestens am
Ja, er hat ja auch, hat die Pressekonferenz irgendwie gesehen hinterher, der hat ja auch, gab's ja auch die Frage zu ihm und da hat er ja auch gesagt, der ist einfach in Zweikämpfen und so noch nicht in dem Maß so weit, wie er sich das vorstellt. Die Frage ist, kann man in dem Alter irgendwie essentielle, also du hattest bei Heidinger das Problem, der konnte irgendwie am Anfang, hatte der Probleme im Stellungsspiel. Du hast gesehen, okay, der kann irgendwie rennen, der hat irgendwie Möglichkeiten mit Dynamik etc., dem fehlte einfach die Gewöhnung an diese Position, was er wie wann machen kann. So, bei Teigel finde ich, ja, Stellungsspiel ist auch ein Problem, lässt sich wahrscheinlich beheben, aber das Grundproblem sind tatsächlich das Zweikampfverhalten. Der verliert 1-gegen-1 Situationen, gehen eigentlich im Normalfall immer an den Gegner. So, und das kannst du dir eigentlich auf der Position nicht leisten. Und da ist die Frage, lernt er das noch? Kann er das lernen? Kann man sowas lernen in dem Alter, wenn du irgendwie eigentlich aus der Offensive kommst, oder ist das nicht eigentlich ein Skill, den du auch nicht mehr gelernt kriegst? So. Da würde ich ja eher sagen, Zweikampfverhalten in der Form noch lernen, schwierig. So. Klar, der hat alles, was man braucht, Dynamik, Vorwärtsbewegung, Schnelligkeit, etc. Alles, was moderner Rechtsverteidiger, Außenverteidiger bestimmen können muss. Super. Aber Kopfballverhalten, ich habe das bei Unterhaching, ich fand das Unterhaching so phänomenal, weil der hat ja irgendwie jeden Ball, der auf seine Seite, und die kamen ja alle hoch, hat er irgendwie, ist er mit seinem Kopf ausgewichen und hat sie in irgendeiner verrenkten Form versucht, mit dem Fuß nach vorne zu spielen, also so aus der Luft. Und die gingen dann alle irgendwo hin, die waren alle weg. So, ne? Und der, wo du richtig gemerkt hast, der geht doch so ein Kopfballduellen aus dem Weg. So, ne? Wo irgendwie auch jedes Mal merkst, okay, wenn es da irgendwie auf der Seite dazu kommt, dass er gegen den robusten Außenstürmer irgendwie permanent in den Kopfball muss, kannst du vergessen, das ist einfach, dazu fehlt ihm einfach die Robustheit. So, ne? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das lernt.
Das ist ja auch bei Heidenheim, die hatten ja, wie du vorher schon vermutet hattest, kam ja auch gerade in der Halbzeit 1 relativ viel über seine Seite. Und dann ist ja wirklich teilweise die viel, und er läuft bewusst Bälle, um dann lieber hinterher zu laufen.
Ja.
So, weil er irgendwie, also Kopfballstellungsspiel oder ein Kopfball knallt oder so. Null, ja. Also ich kann, ist nicht, man kann sicherlich vieles lernen, aber, und also ich halte ihn da auch für verschenkt. So. Weil seine Stärken
liegen wirklich
woanders. Und ich kann mir, also so wie er jetzt wirkt, ist es eigentlich eklatant, wenn man überlegt, wo er herkommt. Also von welchem Level er eigentlich kommt, sozusagen Euroleague und so jetzt nicht der innere Kern, sozusagen der harte Kern, aber doch mit regelmäßigen Einsätzen und so müsste der eigentlich in der richtigen Position richtig auffallen. Mit den Anlagen, die er sicherlich hat, sozusagen Dynamik und auch so. Aber insofern denke ich, ist da auf jeden Fall. Aber das ist vielleicht auch eine Folge dessen, dass auch die Außenverteidiger von Soninger eben eigentlich erstmal als sozusagen erste Offensiv, also sozusagen eher offensiv definiert werden. Oder im Hinblick auf ihre offensiven Fähigkeiten sozusagen. Und andere ist, dass man eigentlich sozusagen Verteidiger ausmacht.
Das ist zumindest ein wichtiger Aspekt, das auch, aber Heidinger hast ja inzwischen doch eine recht großartige Mischung aus in beide Richtungen irgendwie nicht gut. Also, da hat man ja tatsächlich auch defensiv relativ wenig Sorgen. Also, ja, da hat mal abgesehen von diesem Regensburg-Ding, wo er sich den Ball selber in den Kopf schießt, aber Geschichten passieren ja immer mal. Das ist ja jetzt irgendwie nicht das Ding.
Aber ich sehe mittlerweile, auch wenn ich absurd klingt, auch mittlerweile irgendwie unser offensiver Handlungsbedarf. Weil, also wenn man sozusagen, egal von welchem System du ausgehst, aber hinter Pausen und Fragen ist zwar nominell irgendwie eigentlich eine Menge Qualität da, aber irgendwie finde ich, also unsere Offensiveinwechslung verpuffen zurzeit. Wenn Pausen oder, also wenn Pausen abgekämpft ist, oder Fragen sozusagen, da kommt nichts mehr. Also seit Morris, seit Luge, seit Tomala irgendwie, je nach System. Aber da ist jetzt keiner, wo ich sage, da ist wirklich nochmal richtig Torgefahr.
Aber wäre da nicht, weil immer noch beim Tiger-Thema, wäre da nicht, die Frage ist ja, wenn er hinten nicht gut besetzt ist, wäre die einzige Alternative, ihn weiter nach vorne zu schieben.
Mittelfeld, ich wäre echt mal froh, wenn er es mal probieren würde.
Ja. Wäre ja die einzige Variante, ihn als Außenstürmer pausenmäßig irgendwie aufzustellen. Ja,
das würde ich tatsächlich mal gern sehen, was dann passiert, weil der ist ja total schnell. Wer weiß. Also dann hat er immer noch ein Zweikampfproblem, aber
mal schauen. Gegen's, was nicht so eklatant wirkt, weil er nicht so viel defensiv
Zweikampf hat. Ja, ist das nochmal echt ein Unterschied.
Genau, das ist
offensiv halt, ja, genau. Defensiv Zweikampf. Ja, genau, also genau wie du sagst, also wenn er dann die Kopfbälle unterläuft als Offensivspieler, ist das natürlich eine ganz andere Position, wenn du dann sozusagen auf den Fehler des Verteidigers spekulierst oder probierst dann mit dem Ball am Fuß was anzustellen als hinten, wo es ja wirklich erstmal um das Bereinigen geht. Ja. Ich kann es mir auch gut, also ich würde es einfach gerne mal sehen.
Weil ich kann mir nicht wirklich nicht vorstellen, dass er vom Niveau her, also da ist mehr Potenzial da sonst.
Ja, das siehst du ja immer. Ja. Da habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, wenn er mal den Ball hat und dann mal wirklich schafft, mal an der Seite lang zu rennen, dann ist ja, dann kommt da was vor.
Naja, aber es gibt wirklich so klassische Situationen für ihn, gute Situationen, wo er mit dem Ball am Fuß Geschwindigkeit hat und dann irgendwie an den Gegnern vorbeitrippelt. Und dann macht er das zweimal, dann nimmt er auch vielleicht noch einen dritten mit und er schafft aber diesen Punkt nicht, aus seinem Dribbling heraus irgendwie so effektiv zu werden, dass er an der entscheidenden Stelle einen vernünftigen Pass spielt.
Das macht der Lupe auch nicht.
Ja, aber wir suchen ja auch nach was Guten, also nach Positivland. Und mir fehlt da einfach immer der Punkt zu sagen, wo ist tatsächlich seine Qualität? Okay, er kann mit dem Ball am Fuß schnell laufen und nicht bloß geradeaus, sondern auch um Gegenspieler rum. So, gut. Das ist eine Qualität, die sieht man, die hat er auf jeden Fall. Aber sein Passspiel, das war ja auch das, was in Salzburg ja offensichtlich immer sehr bemängelt haben, dass sein Passspiel so relativ schlecht ist für einen Offensivspieler. Und du siehst es einfach, du merkst es einfach. Der hat, wenn er den Ball am Fuß hat und ein bisschen Platz hat, er trifft im Passspiel selten eine richtige Entscheidung oder irgendeine Entscheidung, die irgendwie zu was Effektivem führt. Also, aber obwohl, dass man das vielleicht eine Sache ist, die man tatsächlich noch lernen kann, wenn man auf einer Position lange spielt.
Die Pausen.
Also die Pausen.
Irgendwie, ich weiß nicht, diese Testspiele am Kotterweg, wo er erstmal aufgelaufen ist, wo er erstmal die Linie runtergeflitzt ist, aber halt relativ schnell gemerkt, sozusagen, da fehlt einfach ein bisschen Überblick, ein bisschen Spielintelligenz, ein bisschen Passgenauigkeit. Die richtige Entscheidung, wo ich den Augenblick treffen, sozusagen, selber abschließen, passen die. Und mittlerweile, ich denke, seine beiden Tore jetzt im letzten Spiel oder in den Spielen davor sind kein Zufall. Also, ich finde, man sieht schon eine Entwicklung. Das sieht oft noch unilenk aus und
macht immer noch zu viel vorm Tor rum, anstatt mal abzuschließen.
Genau, so, oder trifft auch nochmal die falsche Entscheidung, aber das mittlerweile hat er damit auch ein paar Assists auf seinem Konto. So, und also da sieht man
wirklich eine
Entwicklung,
finde ich. Ja, das stimmt.
Und warum? Also ein Versuch wäre dieses Experiment auf jeden Fall wert. Also da hinten rechts ist er wirklich ist die falsche Position.
Aber dieser wird man es wahrscheinlich nicht mehr sehen, oder?
Nee, es ist wahrscheinlich ein bisschen zu tricky, jetzt das mal jetzt noch auszuprobieren. Vielleicht nochmal ein Pokal.
Der Pokal, was im Pokal alles probiert wird.
Ja, weil auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn ich sehe, also du sagtest vorhin, ich auch noch ohne sozusagen eine Vorbereitung, du warst, achso, also ums Auswärtsschaut gegen, du warst ja großer Morris befördert, da ging mir ähnlich, ja, also sozusagen, als er kam und klar, ich meine, er hat für uns Liga 3 geschossen, aber irgendwie so seit einem halben Jahr ist Dünne.
Also ja, und dann ist er auch immer verletzt gewesen.
Ja, ja, der war, ich glaube, das so eine bedingt das andere. Also diese vielen Verletzungen bringen ihn aus dem Rhythmus und wieder raus aus der Mannschaft. Der ist schon, also ich kann zumindest bei ihm mir deutlich erklären, warum Zorniger so viele auch auf ihn immer gehalten hat. Ja. Auch. Ja. Jetzt hat er ihn ja zuletzt auch so ein bisschen fallen lassen, fand ich. So ein bisschen auch in Position 4-5
teilweise. Ja, der hat sich wie Tomala total aus der Mannschaft gespielt in letzter Zeit. Und das ist echt schade, weil er war in der Hinrunde bis zum Chemnitz-Spiel, weil er durchaus tatsächlich ein Aktivposten. Also.
Ich fand es am Anfang auch noch echt schade, dass der Zorniger ihn dann immer nur so in den letzten Minuten gebracht hat. Wo er dann ja, glaube ich, auch so ein bisschen selbst wütend, traurig war drüber, zu Recht, weil er war da ja echt noch gut.
Ja, aber das ist wirklich komisch. Du kannst nicht als Matthias Moritz zur RB gehen und dann irgendwie erwarten, dass du dort der permanente Stammspieler bist. Also außer du leistest wirklich extrem was Außergewöhnliches. Also ansonsten musst dir doch bewusst sein, wenn du den Schritt zu dem Verein machst, dass du tatsächlich auch mit der Rolle leben können musst, von der Bank zu kommen und auch in den letzten 15 Minuten wach zu sein, wenn du irgendwie jedes dritte Spiel eingewechselt wird. Weil das kann unter Umständen eine Rolle sein. Also da verstehe ich dann irgendwie, verstehe ich Leute bei Lou auch nicht. Das ist so eine Form von, der kommt von Zwickau eine Etage höher und was erwartest du da? Also
du bist das Anspruch.
Naja, so wie es beim Trainer mal durchkommt, der soll immer nicht auf seine Kumpels in Zwickau hören. Also das klingt ja schon immer so, als hätte der irgendeine Form von, dass er einfach mit einer falschen oder nicht mit der perfekten Einstellung an die Sache rangeht.
Weil dafür manchmal die Auswechslung, also gerade bei Morris und bei Lube, die Auswechslung von Zorniger auch ein Ticken zu spät finde. Ich finde, macht einen Unterschied, wenn du die Leute in der 65. oder von mir sogar in der 70. bringst. Aber nicht so eine Alibi-Auswechslung als 85. So, wo du auch einfach, auch als Spieler, glaube ich, dann nicht mehr das Gefühl hast, wirklich, wie viel Ballkontakt kannst du dann noch generieren im Normalfall.
Das Einzige, wo wirklich immer noch was passiert, war beim Röttger. Also da ist jetzt auch, also gefühlt.
Ja, war auch schon länger.
Ja, na klar, ist jetzt auch langsam eine Geschichte, aber das war wohl das Einzige.
Ja, Einwechslung so von der Bank kommt gerade nicht so viel, das stimmt.
Also das hat offensiv passiert, kommt Kind, aber nicht das Gefühl. Also in der Regionalliga war es oft noch so, klar, da waren die Unterschiede zu den anderen Teams noch andere und da war auch dieser physische Aspekt nochmal ein ganz anderer, da wurden überproportional viele Tore auch nochmal in den letzten 20 Minuten gemacht, weil die Einwechslung kam, da kam dieselbe Qualität nochmal von der Bank. Und da kamen Röttger oder so Leute, die dann wirklich nochmal Wirbel gemacht haben, währenddessen der Gegner dann wirklich schon langsam irgendwie an seine Grenzen sozusagen auch von der Physik kam. Und diesen Effekt hast du jetzt sicherlich eine Liga höher, klar, aber irgendwie, ich fühle überhaupt nicht mehr. Also diese klassischen Auswechslungen oder Einwechslungen, Morris, Lube, Tomala, wie auch immer, ist irgendwie so an. Also Zorniger hat ja irgendwie noch, war das in Regensburg oder bei nach Heidenheim, so hat ihn nicht jetzt schon anklingen lassen, so nach dem Motto, die Einwechslung war nicht optimal, aber waren die, die das machen konnte, einfach von dem, was du verbankst warst oder so in der Art war.
Also ähnlich, ja.
Und das hatte für mich sozusagen als Außenstehender irgendwie ein bisschen was Alibi-mäßig. Okay, das sind jetzt die drei Leute, die dann wieder stehen.
Naja, nee, kommt nichts. Ja, die Idee war ja so ein bisschen, also die Argumentation war ja, ich bringe jetzt nochmal Spieler, die irgendwie gegen den Ball arbeiten können, die irgendwie, weil das halt war wirklich das, was irgendwie nicht mehr gepasst hat, wo die Lücken irgendwie so groß waren. Und wo er gesagt hat, ja, das war die Idee, aber das ging irgendwie nicht auf. Hat sich nicht eingelöst durch die Einwechslung. Also, ja. Tomala war ja immer die Einwechslung. Weil die Argumentation bei Tomala war ja, der kann spielen, weil er ist jemand, der gegen den Ball gut arbeitet und irgendwie da Sachen macht, die, was weiß ich, einen Fragen irgendwie in der Form nicht macht oder in einer Stimme nicht macht. So. Und ja. Aber man darf ja auch nicht vergessen, man hat ja auch noch den Palazzo ist jetzt auch noch nicht so richtig zum Zuge gekommen, wo er verletzt war zwischendurch.
Und war noch mal kurz beim Lehrgang war.
Ja gut, ich glaube, das wäre aber für die Masse an Winterneuzugängen ist jetzt...
Nee, der Effekt, aber der war letztes Jahr genauso. Die Winterzugänge kamen auch erst später. Ne?
Deswegen ist es verwunderlich, dass sie da überhaupt so extrem, also sie waren ja von der Position auch nach der Hinrunde Zweiter und die Alternativen waren ja in der Hinrunde dann einfach noch Schulz, also wird ja am Ende auch nicht mehr so, aber offenbar auch nicht. aber zumindest hat sich jetzt ja da wenig getan, dass man wirklich sagen muss, dass jetzt die Winterneuzugänge teilweise ja extra bedingt nochmal und außer Dämme, auf den er viel hält.
Palacios. Gut, da war das ja auch schon der Palacios
kommt schon. Auf jeden Fall.
Das war ja jene Zeit. Da haben sie ja gesagt, den holen sie jetzt nur, damit er eine halbe Saison länger da ist. Das ist tatsächlich, also ich finde, das ist tatsächlich schon eine Investition bis neue Jahre.
Ja,
also definitiv. Da haben sie jetzt auch nicht mitgerechnet, dass der irgendwie den Aufstieg vorbeischießen wird. Also, da, ich glaube, er selber hat schon damit, deswegen ist er ja weggegangen aus Wolfsburg, dass er vielleicht ein paar Minuten mehr auf dem Platz steht. Also das glaube ich schon. Aber das ist auch schwierig, da irgendwie sowas gehen unter Haring, wo er dann irgendwie aufs Feld muss, wo irgendwie die Bälle ihm um die Ohren fliegen in einer Art und Weise, wo er, ich habe ihn jetzt erstmal nicht gesehen, weil er irgendein Testspiel in der Gersdorf war das. Da ist er, hat er quasi das erste Mal richtig gespielt, nachdem er gekommen ist. Und das war genauso ein Spiel. Das waren so, dauernd fliegt der Ball irgendwie so in 2 Meter Höhe irgendwie Richtung Sturm. Und der muss sich jetzt, als der irgendwie so ein kleiner Spieler, das Sparkastürmer, soll sich da jetzt in diese Bälle werfen. Wo du weißt, okay, das kann irgendwie nicht funktionieren. Das ist irgendwie Quatsch. Also wenn du den irgendwie reinholst, musst du ihn auch irgendwie anders mit ins Spiel nehmen. Also das macht ja keinen Sinn. Und sowas wie nur dahin, da ist der einfach verheizt. Also, da rennt er um wie Falschgeld unter den, in die Bälle um die Ohren. Das ist Kammler-Phänomen. Denn er auch mal der oh, böse Blicke.
Das für
mich. Ja, das Problem bei Kammler war ja immer so seine Körpersprache. Der hatte dann wirklich Spiele, wo dann irgendwie die Bälle so hoch flogen, ne, wo sich ein Kutschke an den Pausen irgendwie reinschmeißt. Und er springt dann so ein bisschen alibihaft mit hoch und der Ball ist weg. Also wo halt so diese Körpersprache einfach nicht stimmt. Und dann merkst du, okay, der findet einfach nie ein Spiel, weil die Bälle über ihn hinwegfliegen. So, aber er ist auch nicht der Typ, der irgendwie sagt, okay, ich nehme jetzt die Situation an und wehr mich halt mit Haken und Ösen. So, ne? Das war halt einfach nicht so.
Das war nicht sein Spiel, das ist ja auch.
Nee, das war nicht sein Spiel.
Okay, und ich denke, dass bei Palacios in der Tat, dass es ein Perspektivtransfer ist. Und dass da sicherlich auch irgendwie nochmal körperlich ein bisschen was passieren muss in der Entwicklung, aber das ist jemand, ist der ähnlich wie Transfers ja vorher auch bei Pausen oder Kimmich oder so, das waren ja auch Perspektivtransfers, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten konnte, dass die eigentlich sofort einen Stammplatz sich erspielen, sozusagen hat bei beiden funktioniert, aber ich denke, und so mit Transfers werden wir Aufstieg voraussetzen und auch vornehmlich in also, dass es jetzt um Leute geht, die dann perspektivisch natürlich auch wieder den nächsten Schritt mitmachen.
Naja, klar. Ja, auf jeden Fall, Leute sein, die US-Liga kann. Aber es ist nicht, wenn man so irgendwie jetzt schon so an so einem Punkt ist, wo man sagt, okay, es kommt von der Bank nicht mehr, weil es eine Liga höher, tralala, man hat endlich irgendwie 11 Leute auf dem Platz und wenn man irgendwie in der Lage ist, noch was reinbringen zu müssen, dann sieht es dünn aus. Ich meine, wenn man es noch eine Liga weiterdenkt, es wird ja nicht besser. Also die Situation wird ja nicht
mehr. Wenn ich es gerade habe, ist es auch so, oder ist es eher so das Gefühl, weil jetzt effektiv nichts passiert. Also von den Personen, von den Spielern kann es ja eigentlich nicht das Problem mehr sein. Also da, außer dass jetzt natürlich noch Müller ewig lange verletzt fehlt und auch im Ernst, die ja schon mal 2 Alternativen noch blockieren, weil sonst könntest du dann wahrscheinlich Fandrich oder Teigl dann öfters noch reinschmeißen. Ich glaube ja auch, dass es eher so eine Sache ist, dass Zorniger einfach, wenn es normal läuft, er bei diesen Spielen in der dritten Liga oder hätten das Gefühl, hat, jetzt korrigieren zu müssen und deswegen dann lieber mit den bewährten Kräften so lange wie möglich spielt, ohne dann irgendwie von seiner Marschroute abzuweichen. Also so richtig dann extrem nochmal umstellen, war es bis jetzt nicht so sein, hätte ich jetzt gesagt. Also personell 1:1 tauschen. Ja, und an sich die Alternativen, also Adam Morris hat gezeigt, dass er mehr kann, Tomala sollte mehr können, weil sonst hätte er nicht in Hoffenheim zumindest auch mal im Erstligakader teilweise gestanden. Luge würde ich öfters gerne nochmal einfach sehen, ob er da noch kann, weil in der 2. Liga wird es wahrscheinlich auch schwer. Und im Mittelfeld normalerweise wäre ja auch noch 1 wäre so ein Röttger. Das ist ja so jetzt der Klassiker, der ihn dann meistens
einfällt. War Röttger in der 2. Liga?
Nö, aber das scheint ja auch so durch zu sein, dass das nicht mehr kommt.
Sicher? Weiß ich nicht. Also
nicht bei RB.
Gut, beim Heidinger, Heidinger kam es ja auch noch dann relativ knapp. Aber ich wüsste jetzt gerade keinen Grund, warum.
Naja, Sebastian Grund, um einen Backup zu haben, den wir irgendwie mit dort, also was ja auch, was ja immer bei sowas denkbar ist, wäre irgendwie dem Röttger eine tragende Rolle in der U23 anzubieten und den in manchen Spielen damit auf die Bank zu setzen. So, also das ist ja, so eine Option gibt es ja auch. Also, das
ja nicht sagen, der besetzt jetzt per se einen Kaderplatz. Du wirst sowieso durch die Local Player Regelung wirst du sowieso einen viel größeren Kader haben als jetzt. Die werden vielleicht nicht mit den Profis mittrainieren, aber die werden formal im Kader stehen. So. Also von daher wird diese 22+3 Idylle, die ist sowieso durch, glaube ich. Also ich glaube, die können sie nicht mit dieser Idee halten von wir brauchen 5 Spieler im Kader, die aus der eigenen
Jugend kommen. Ich glaube nicht zu, dass sie mit 30 Leuten arbeiten wollen.
Nee, ich glaube auch nicht, dass sie da mittrainieren. Ich glaube, dass sie in der zweiten Mannschaft trainieren. Aber genau das meine ich. So einen Röttger, den kannst du irgendwie dann in der zweiten Mannschaft, wenn er irgendwie auch so was Bock hat, hier zu bleiben, kann in der zweiten Mannschaft spielen und irgendwie, aber die Option sein,
Bock?
Keine Ahnung. Also, was seine Karriereplanung ist.
Ja gut, aber also diese Local-Player-Geschichte ist das eine, aber kennt man ja auch aus den Erfahrungen jetzt mit Müller und auch mit unseren neuen Torwarten oder so, wie vorstellen, dass er vielleicht auch sozusagen an der, also diese 22+3 sozusagen Vorgabe ihm ein bisschen aufweichen werden. Also wenn man auch gesehen hat, dass es relativ...
Es geht ja manchmal schon fix.
Es geht, also ich meine, gut, zum Beispiel Müller ist nicht vorstellbar, passiert wahrscheinlich einmal in 50 Jahren oder so. Aber man sieht dann plötzlich, dass es dann doch auch relativ fix gehen kann und dass der Kader, ich meine, normal Morris müsste eigentlich auch in der zweiten Liga noch mitmachen können und müsste eigentlich auch als Einwechselspieler nochmal sozusagen die entsprechende Qualität auf den Platz bringen. Also nominell ist das irgendwie der Fall, aber wir reden gerade darüber, dass das zumindest im Offensivbereich dann auch schnell dünn ist. Oder wenn wir sehen, wenn ein Kaiser einen schlechten Tag hat, oder irgendwie ein, zwei Leute in unserem Mittelfeld, dann steht oder fällt dann auch sehr viel von dieser Spielidee plötzlich schon. So. Die Frage ist aber natürlich, kannst du wirklich einen gleichwertigen Backup an jeder Position auch bei Laune halten? Das ist natürlich
auch schon. Wir haben ja auch 3 von 4 Verteidigerpositionen zumindest für die Zweitliga so ein bisschen dezent in Frage gestellt. Also, das ist schon, also andersrum muss man eigentlich stellen, wem traut man sofort den Sprung in die Zweitliga und zu. Und ich glaube, da würden alle jetzt, Paulsen tippe ich mal, würde jeder mitgehen. Heidinger kann man sich jetzt irgendwie erstmal vorstellen, so wie er sich jetzt gemacht hat dieses Jahr. Ein Kaiser, definitiv. Ja. Demme sollte es auch können, qua seiner, vielleicht findet sich sogar nochmal ein Fandrich in der zweiten Liga eher wieder, weiß man nicht. Hat sich jetzt, also finde ich, die letzten 2, 3 Spiele jetzt überraschend mal wieder gut gemacht, besser gemacht. Auch in Regensburg fand ich ihn noch eher als einen der aktiveren, wenn man das so sagen kann.
Traut sich auf jeden Fall inzwischen was.
Das ist, glaube ich, der ganz logische Effekt, genau. Spielt jetzt regelmäßiger und dann traut er sich doch das eine Dribbling mehr und da sieht er dann gut aus, finde ich. Also in diesem Spiel mit Ball ist er dann schon tauglich, ja. Also hat auch, glaube ich, relativ viele Es ist schon gemacht, aber dafür, dass man es immer nicht so auf dem Schirm hat.
Ich habe jetzt nicht geguckt, aber das ist tatsächlich auch eher mein Gefühl.
Da auch relativ produktiv ist und was soll jetzt den letzten Pass auf Fahren. Genau, das sollte wieder sein. Pass. Also vielleicht macht es der dann so von der zweiten Liga, aber dann
ja, Fahren,
sind die anderen Künstler. Aber ja. Fahren ist vielleicht bei mir nicht so sicher, ob
der. Ja, aber der bleibt.
Also gerade der bleibt. Es geht jetzt darum, ob der zweite Liga dann noch seine 15 Tore macht.
Ja, das wird die Zeit zeigen, aber kann ich mir vorstellen, wie ich es mir auch nicht vorstellen kann.
Okay.
Wer weiß, was die zweite Liga einfach, dass er da ist, mit ihm anrichtet. So.
Aber ich finde, das ist der genaue Punkt. Wenn du zählst, kommst du vielleicht auf 5, 6 Leute, wo du sagst,
okay,
traust du zu. Und bei den Innenverteidigern würde ich tatsächlich, wäre ich mir bei allen unsicher, ob die wirklich in der zweiten Liga zu guten, also wir reden ja immer davon, dass es irgendwie nach dem Aufstieg, nach einem möglichen Aufstieg, darum geht, einen Kader zusammenzustellen, der auch irgendwie oben mitspielt über die nächsten 2 Jahre auch aufstellen kann. So, oder? Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, okay, einen hohen Eder, der kann ja schon irgendwie mitspielen. Du suchst ja eigentlich Leute, die eine Qualität haben, die sich so entwickelt, dass sie dich irgendwie in die erste Liga bringt, perspektivisch. Und dann wird es schon echt, also da bleiben bis auf irgendwie 5 Leute tatsächlich nicht mehr so richtig viel übrig in der Mannschaft. Und die Innenverteidiger gehören aus meiner Sicht nicht wirklich dazu. Also klar, die können einen Sprung machen, man liest es vorher nicht, aber wo man wirklich von vornherein per se sagt, da bist du wirklich
dein Kaiser, Dämme, Pausen, ist schon die schlechteste Kette da in der ganzen Mannschaft.
Also klar, tendenziell unser Mittelfeld, wo man sagt, das ist jetzt schon irgendwie zweitliga tauglich, irgendwo gelesen zu haben, dass Rangnick Patronik, ja, du, ja, schon angekündigt hatte, der Umfang des Transfers wird sich ähnlich wie jetzt, sozusagen, von Viert auf Dritte, also wir reden über fünf, sechs, maximal sieben Leute. So, okay, dann hast du natürlich, wenn du so willst, zumindest die erste Elf schon fast einmal umgestanden, so von der Rühne, aber ist immer noch sozusagen nicht jetzt starke Break. Bin mir bei so Leuten, wie holen da, also wenn es darum ginge, sozusagen, okay, wir spielen dann ab August zweite Liga, ohne irgendwelche, würde ich sagen, na, so, kein Thema. Aber wie du schon sagst, geht ja darum, sozusagen, weil ich denke, zum unteren Drittel der zweiten Liga ist der Qualitätsunterschied jetzt nicht so groß. Aber das ist ja nicht der Maßstab hier in Leipzig, so kann, also selbstverständlich ist ja einfach nicht sein. So.
Ja. Aber da sind wir nicht auf vorhin nochmal Sebastian, also, dem traue ich zweite Liga mitspielen, auf jeden Fall auch zur Verlängerung und auch in Rostock sogar mehr als das gab. Also gut, ich glaube da, und dafür ist er auch nicht einer, der, also vielleicht hat er dann, auch das kann immer ein Eindruck sein, vielleicht noch Schnelligkeitsdefizite dann, aber ich glaube, so kapitale Schnitzer kann ich mir von ihm zwar auch schwerer vorstellen als von den anderen drei Innenverteidigern einfach so. Wird man erst sehen, wenn es
so. Also ich denke, dass zum Beispiel jemand wie Franke oder so da absolut an seiner Leistungsgrenze noch hinkommt.
Ich finde, der Franke ist tatsächlich immer noch derjenige, der von den Vieren das beste Zweikampfverhalten hat. Also im 1 gegen 1 defensiv ist der einfach, erstens ist er schnell wie Sau, der ist schneller als alle anderen Innenverteidiger und der ist einfach im Zweikampf. Zumindest auf dem Boden und wenn es darum geht, irgendwie mit einem Stürmer irgendwie mitzurennen und ihm die Ball wegzuklitschen, ist er einfach der Beste.
Das ist jetzt also bei mir ein anderer Eindruck. Also ich habe auch nicht mal so ihn als den Schnellsten ausgemacht. Also es gab schon einige Laufduelle, wo ich dann immer so dachte, das wird, also gerade gegen die Guten, die mir auch schon in der vierten Liga
gemessen, also. Ist gemessen, ist eine objektive Zahl. Ja, tatsächlich auch. Hat der Zorniger mal gesagt,
dass er der Schnellste Liga, in der ist. Da gegen die Kiel-Spiele oder so, das sind auch irgendwie manchmal das
Gefühl gewesen. Vielleicht müsste aber auch so optischer Eindruck.
Ja,
tatsächlich fallen da auch auseinander.
Naja, das heißt im Antritt manchmal der Übersetzung ist schwierig, aber wenn er tatsächlich irgendwie mit einem Stürmer 30 Meter zu rennen hat, ist er einfach, da kommt keiner weg, der ist einfach jedes Mal schneller als der Stürmer. Und das ist einfach, der hat da eine Qualität, die andere nicht haben. Wenn er irgendwie einen Scheißlingenfuß hat, sein Aufbauspiel ist irgendwie vielleicht nicht phänomenal. Aber ich finde, im direkten Zweikampfverhalten ist der tatsächlich von den Vieren der talentierteste und beste. Also, von daher, ich würde auch den nicht abschreiben. Die haben halt alle so ihre Stärken und alle auch ihre Schwächen. Alles vier.
Auch das berühmte Try and Error. Man testet mal alle vier an.
Es gibt bei ja wenig Try and Error.
Aber anders wirst du die Frage nicht beantworten
können. Nee, absolut.
Und das könnte dann ähnlich aussehen, auch wie dieses Jahr, dass dann auch sich ein Willers zweimal reinspielt und Pech ist er ja auf einmal wieder raus, obwohl er jetzt tatsächlich zum zweiten Mal ja kaum was dafür kann.
Und das ist ja tatsächlich in dieser Saison das Gute an den vier Innenverteidigern. Die nehmen sich nichts und die sind aber auch nicht nachtragend, wenn die draußen sitzen. Ja. Wenn die draußen sitzen, sitzen draußen. Wenn sie drinnen spielen, also der Franke ist schon angesäuert, wenn er draußen sitzen muss, das kann er nicht leiden. Aber der lässt sich dann nicht hängen. Also, er setzt es irgendwie daran um, dass er irgendwie wieder ins Team wird. Und das ist jetzt schon, die Innenverteidiger, ist schon eine recht idyllische Situation. Also das kann man nicht anders sagen. Genau. Was ich einmal noch, vielleicht so als Überleitung, also dieser Frage von Kadergröße, du kannst natürlich relativ viel machen, wenn du irgendwie einen Unterbau mit einer U23 hast, wo du dich im Fall der Fälle bei Verletzungen bedienen kannst. Ne? Und das hast du ja, das hatten wir letztens in der Hangman, du hast der Schinke auf der Bank. Ist Paul Schinke tatsächlich noch eine ernsthafte Option für eine Einwechslung? Wahrscheinlich wirklich nur im allerletzten Notfall. Also ich habe ihn lange nicht gesehen und mochte ihn eigentlich immer und das ist überhaupt nicht diskutiert, aber er spielt offensichtlich keine Rolle mehr. So, und es gibt einfach in der U23 nicht Spieler, auf die man zurückgreift. Das ist der Heinze, der das spielt, offensichtlich nicht. Das sind auch die anderen, der schlicht nicht, der Sorge, früher mal...
Sorge, der war auch mal zumindest so ein
Kader. Ja, aber die sind ja alle nicht... Die sind ja alle nicht... Da steht der Kena irgendwie auf der Rolle, wo man sagen kann, der Verletzung zieht man ihn aus der U23 einfach hoch und kann den bringen. So, ne? Und das ist ja zum Beispiel in Dortmund ist das ja schon irgendwie, oder in Stuttgart, wo du einfach in der U23 Spieler hast, wo die sich dann wirklich tatsächlich bedienen, wenn die oben Probleme haben und die dann noch umgezogen werden, das ist schon immer ein völlig anderer Punkt.
Und deshalb, aber auch nicht die Regel, muss man dazu sagen. Also bei Dortmund war es jetzt auch durch viele, viele Verletzungen, dass sie dann den Dom und den Duxch jetzt mal vermehrt hochziehen mussten. Gezielt in den letzten Jahren sind auch einige Innenverteidiger auch gar nicht so untalentierte, da eigentlich mehr oder weniger haben da ihre Zeit verbracht in der zweiten Mannschaft und haben den Sprung nie so richtig geschafft. Also Hornschuh war eine der
Besten. Aber auch der wird im Fall der Fälle immer hochgezogen und spielt.
Ja, oder Hühnemeier war auch so einer, der sonst bei Paderborn.
Also es geht ja nicht darum, dass die tatsächlich irgendwie sich in ihrer Karriere so entwickeln, dass sie irgendwann mal Stammspieler dann in der ersten Mannschaft werden. Aber das sind zumindest U23-Mannschaften, wo man sagen kann, okay, da spielen Leute, die kann man, wenn man oben irgendwie größeres Verletzungspech hat, irgendwie kann man die hochziehen und spielen lassen. So, und das sehe ich bei RB tatsächlich zurzeit nicht so richtig. Das ist
zu groß. Ja, also, klar. Ich glaube, das sieht auch anders aus, dass sie noch zweimal aufsteigen. Dann
Lass die U17 nach oben kommen. Lass die U17 nach oben kommen.
Und die musst du ja irgendwo parken. Also es sei denn, du sagst dann irgendwann, wir geben sie jetzt ab. Weil du kannst ja nicht alle sofort hochziehen. Und das wird ja eine logische Entwicklung über die Jahre sein. Also kannst ja maximal bis jetzt 5 Jahre die Aufbauarbeit leisten. Da hast du es ja nicht geschafft, sofort wirklich diesen ganzen so talentierten Pool zusammenzustellen. Also das ist dann, funktioniert ja auch in der Bundesliga nicht überall genauso gut. Aber darauf zu verzichten ist dann schon, also ich weiß gar nicht, was da jetzt so richtig die Argumente waren bei den Mannschaften, die es machen wollen. Aber
die jetzt ihre U23 vielleicht abschaffen wollen.
Gab ja so ein paar Vereine, ich habe irgendwie im Ohr Frankfurt oder so, soll gesagt.
Ich kannte es nur von Leverkusen. Aber
Leverkusen, ja.
Also die
was ist überlegt. Deren Argument, dass sie sagen, die brauchen es
nicht mehr? Uneffektive Ausleihen macht mir Sinn. Das ist für die Nachwuchsförderung uneffektiv. Die spielen aber auch Regionalliga. Also ich glaube auch, dass Regionalliga für eine Mannschaft wie Bayern etc. einfach sinnlos ist. Also das macht nicht...
Das war Bayern zum Beispiel versucht ja genau deswegen Flachlohe in der zweite hochzukriegen.
Aber das bei den Bayern verstehst du nicht, weil du hast irgendwie so einen, wenn du so einen Alaba nimmst oder einen Lahm etc. Der Lahm war ausgeliehen, hat irgendwie seine Schritte irgendwie in der ersten Liga gemacht. Der Alaba hat seine Sporen irgendwie in der ersten Liga verdient. Die sind ja nicht groß geworden, weil sie in der zweiten Mannschaft viele Spiele machen durften, sondern weil sie sich bei einem anderen Erstligateam beweisen konnten und zurückgekommen sind.
Also aber auch gegen Beispiel Thomas Müller bei Badstuber.
Ja, der hat eine Saison in der zweiten Mannschaft gespielt, da haben sie noch dritte Liga gespielt, das stimmt. Aber das hättest du genauso gut hingekriegt, wenn du ihn ein Jahr irgendwie nach Braunschweig ausleihst und dann zurückholst. Wahrscheinlich noch viel besser, weil er dort wesentlich bessere Erfahrungen sammelt. Also die Frage ist ja tatsächlich auf dem Niveau, wo du dich dann fragen kannst, welchen Sinn hat eine U23, die dich irgendwie im Jahr in der dritten Liga wahrscheinlich 3-4 Millionen kostet, oder vielleicht sogar noch mehr, keine Ahnung, welchen Sinn hat so eine Mannschaft denn noch? Also, warum muss man als Bayern irgendwie seine Mannschaft in die dritte Liga prügeln? Um vielleicht dann mal in 3 Jahren einen Spieler rauszukriegen, der die wirklich gebraucht hat. Also.
Ja, wir hatten das Thema ja über verschiedene Dinge dann öfter sozusagen, dass eigentlich RB ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dadurch, dass die U23 irgendwie gerade so in vielerlei Hinsicht ein bisschen wie so ein toter Ast ist, ob sie jetzt aufsteigen oder nicht, sowohl von dem sozusagen Spielermaterial einfach da ist, bis hin zum Trainer, bis hin sozusagen zu dem Abstand, der zur ersten besteht. Und wenn man sieht sozusagen, wo heute Nachwuchs-Scouting und so weiter anfängt und wo Leute dann auch einfach schon in die Männerbereiche spielen werden, also bei uns Pausen oder Kimmich oder so, ja, wie man es eigentlich Bier, so Kimmich ja U19 gemacht, um irgendwie mal zu wissen, wie der Rasen am Kotterweg ist oder so. Aber ansonsten sind sie sozusagen die erste geschmissen worden. Und da wächst ja bei uns jetzt mit der U17 schon irgendwie relativ erstaunliches Nachwuchs, was sieht gerade danach aus. Mhm. Und da ist schon die Frage, sozusagen, welchen Sinn macht das oder widmet man die irgendwie um, sozusagen, als dann freiwillige Veranstaltungen, U21 oder wie auch immer. Was ich heute ganz interessant fand, habe es aber nicht bis zu Ende verfolgt, war, irgendwie tauchte bei Twitter ja die Frage auf, sozusagen, was eigentlich mit den, wenn ich es richtig verstanden habe, mit den U23-Mannschaften der sozusagen DFB-Teams ist.
Also, naja, das Argument war, dass dieser Umstieg von Pflicht U23 hin zu freiwilligen U23 nur für die DFL gehört und im DFB-Bereich weiterhin die Pflicht besteht. Das heißt, eine Zweitligamannschaft, die absteigt in die Drittliga, muss wieder eine U23 vorweisen. So, das heißt, die Freiwilligkeit in der DFL betrifft letztlich nur die 10, 15 Vereine, die irgendwie sicher sind, dass sie in die dritte Liga absteigen werden. Also, ja, das ist so ein bisschen Quatsch wird, aber also. Und war die Argumentation doch dann, das war nur für dritte Liga und Regionalliga, ne? Das galt dann nur bis zur Regionalliga unter diese Pflicht und drunter gilt sowieso nicht mehr. Ja,
das ist ja nochmal so eine ganz andere Frage, aber
aber zum Beispiel, man könnte sich ja schon vorstellen, dass, also in diesem 23 oder 21, wie auch immer das denn mit konkret aussieht, dass man ähnlich wie bei der U17 oder U19 dann nochmal wirklich dann auch einen eigenen Wettbewerb, also dass die nicht jetzt sozusagen in der dritten Liga mitlaufen, sondern dass man irgendwie eine zweigeteilte, dreigeteilte, wie auch immer, Bundesliga macht und irgendwelche Playoffs oder so, wo vielleicht dann auch wirklich der sportliche Anreiz.
Das ist tatsächlich, also das war jetzt so das Argument, und tatsächlich muss man das ja mittlerweile beachten, dass der Sprung ja oft einfach direkt von A-Jugend, also U18, U19 in die Männerbereiche ist, die guten Leute. Also wie viele nehmen noch den Umweg? Und dann sehe ich jetzt auch eher dieses stimmte Ausländermodell hat sich ja sehr bewährt bei vielen Vereinen. Also oder dann wirklich den Schritt für einen richtig guten 20-Jährigen, der nicht mehr in der U19 spielen darf, ist ja wahrscheinlich immer der logischere Schritt, dann lieber zu sagen, ja, dann gehe ich nie rein in die zweite Liga.
Ne?
Richtig. Warum will er dann in der dritten Liga tatsächlich spielen? Also das,
weil ist ein, das ist so ein bisschen spannend, weil ich habe das ja letztens so meine Statistik so ein bisschen gemacht und mir einfach so die ganzen Vereine angeguckt, der sowieso nicht so viele deutsche Spieler in den Vereinen, die irgendwie aus den Nachwuchsmannschaften kommen, aber wenn du dir die deutschen Spieler in den Vereinen anguckst, die irgendwie aus Nachwuchsmannschaften kommen, dann haben die irgendwie mal abgesehen von den Nationalspielern oder Nationalspielerniveau, die natürlich irgendwie diesen Schritt auslassen, dann haben die tatsächlich im Schnitt irgendwie mindestens ein, zwei Jahre irgendwie U23 hinter sich, die aktuellen Bundesliga-Kader deutschen Profis irgendwie so. Und das ist schon, was man nicht sagen kann, okay, die sind überflüssig, weil offensichtlich sind die für diesen Schritt aus der A-Jugend in den Profibereich, sind die offensichtlich als Übergang schon relativ wichtig für den Durchschnittsprofi. Ja, für den deutschen Durchschnittsprofi. Das betrifft nicht viele, das sind auch, manchmal findest du auch keine fünf Profis in der Mannschaft, die irgendwie den Schritt gemacht haben, aber also Profis über 23, ne, musst du halt irgendwie gucken, dass die irgendwie schon über 23 sind, und wenn du irgendwie nach Profis über 23 suchst, die irgendwie aus der eigenen Jugend oder aus einer anderen Jugend gekommen sind, dann findest du tatsächlich bloß in jeder Mannschaft vielleicht 4, 5. So. Und die haben aber tatsächlich relativ viel Zeit in der U23 tatsächlich verbracht, sagen wir mal 2 Jahre so. Und das ist schon ein Argument, die für die U23 oder zumindest für irgendein Nachwuchssystem spricht. Und ich frage mich ja wirklich schon immer, das Argument ist ja, man kann nicht eine extra Liga gründen, weil das würde ihre Entwicklung hemmen, weil die müssen brauchen Einsätze im Männerbereich, und das wäre langweilig, immer permanent gegen diese Jugendspieler zu spielen. Aber ich finde tatsächlich, so einen Zwischenschritt zu haben und sagen wir mal eine eingleisige U21-Liga, wo du tatsächlich die besten unter 21 in Deutschland in der Liga versammelst und dort eine eigene Meisterschaft ausspielst, finde ich als so einen Zwischenschritt unheimlich attraktiv für Grundspieler. Also tatsächlich auch irgendwie was erreichen zu können, als irgendwie, was weiß ich, nach Elversberg zu fahren. Und in Elversberg auch bloß nicht irgendwie was Sinnvolles zu lernen. Also das macht ja auch, ist ja...
Das stimmt, aber dann verlängerst du eigentlich nur deren Jugendausbildung. Dann gibt es halt keine A-Jugend mehr, sondern gibt es noch eine, was auch immer der Buchstabe sein sollte, der dann vor dem A folgt. Aber du verlängerst ja einfach nur diese ganze Jugendmaschinerie, die ja auch genauso, nämlich mit diesen lokalen Meisterschaften in der Jugend, U17, U19, ist ja genau das.
Na gut, aber da hast du keinen bundesweiten Wettbewerb, dass dann diese lokalen Staffeln.
Ja, aber die dann zumindest ja mit dem Final sich dann.
Ja, aber die Alltagsqualität in den Meisterschaften ist schon durchaus, also wenn du sowas hast wie die U17 Bundesliga und da spielt RB gegen, was weiß ich, gegen Holstein Kiel oder irgendjemand aus dem unteren Tabellenwert, da ist die Diskrepanz schon relativ groß. Also da, du hast da nicht einen regelmäßigen Wettbewerb auf hohem Niveau. Wenn du aber irgendwie jetzt die besten Teams von Deutschland in der 16er Bundesliga irgendwie nochmal zusammenführst und tatsächlich in diesem über 19er Segment tatsächlich irgendwie eine Meisterschaft schafft, wo die wirklich sich auch im Alltag, wo die Diskrepanz auch nicht so groß ist, im Alltag messen müssen, finde ich jetzt nicht so, nicht, fände ich von den sportlichen Anforderungen schon nochmal einen Schritt, der irgendwie Sinn macht. So. Aber, ja. Also ich meine, in anderen Ländern funktioniert es ja auch, in England machen sie es ja auch nicht anders. Also.
Aber ist Absagung dadurch in England jetzt irgendwie hingekommen?
Was ist die?
Ob die in irgendeiner Weise vorankommt, die englische Nachwuchsabteilung dadurch. Also ist ja der Eindruck überall nicht so. Der englische Fußball gewinnt ja seit Jahren nicht an Qualität, weil sie so perfekt ausbilden oder weil sie sich jetzt so gute Talente hochziehen, sondern also im Zweifelsfall dann doch eher noch einen Investor finden, der bereit ist, für viel Geld Qualität einzukaufen.
Ja, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht raus, aber ich höre bis immer so viel dieses Arsenal-Ding, da kommen ja schon immer ab und zu mal Leute, die irgendwie vorher in der Reservemannschaft gespielt haben, irgendwie nach oben. Also es scheint ja nicht ein Modell zu sein, wo da überhaupt niemand aus der Reservemannschaft kommt. Und letztlich ist es natürlich, brauchst du diese Reservemannschaft auch so ein Stück weit, um tatsächlich mal irgendwie einen Verletzten mal ein Spiel da runterzuschicken. Aber dazu brauchst du die U21 auch nicht in der vierten Liga. Also das ist irgendwie auch Quatsch, das ist auch kein Argument. Der kann auch irgendwie in der U21-Liga gegen Bayern München spielen. Das tut dem auch nicht. Also, finde halt die Argumente relativ schwierig. Was ich ein bisschen spannend fand, war ja diese, was er da so ein bisschen für diese U23 bei RB sprach, war dieses zornige Argument, wo der irgendwie dann meinte sowas von, wir haben eine bestimmte Spielphilosophie und ich werde doch nicht irgendwie den Spieler beim Übergang von der U19 in den Männerbereich plötzlich an einen anderen Verein verleihen, dass der dort irgendwie was macht, wo die eine ganz andere Philosophie spielen, weil es beruht ja gerade darauf, dass wir eine durchgehende Spielphilosophie-Ausbildung irgendwie haben. So. Und das fand ich tatsächlich ein plausibles Argument für den Verein. Wenn du irgendwie sagst, okay, wir stehen für eine bestimmte Ausbildung, dann musst du die natürlich auch durchziehen. So. Das ist vielleicht in Leverkusen ja ein bisschen anders. Die haben vielleicht nicht die Spielphilosophie, die sie irgendwie in allen Nachwuchsmannschaften durchziehen. Von daher ist da eine Möglichkeit, auch nochmal irgendwie über allein zu gehen. Aber das Argument fand ich dann schon plausibel. Dass sie sagen, okay, wir brauchen die
U23 oder so.
Na, im Moment nicht, weil sie einfach die Leute nicht drin sind. Aber wenn du die besten Leute aus der U17 dann irgendwie mal nach oben kommen hast und die, was weiß ich, die spielen dann noch ein Jahr, wenn sie 19 sind, eher in der U23 als bei den Profis, dann macht das natürlich schon Sinn, einfach zu sagen, okay, wir haben die Mannschaft, da können sie noch mal ein Jahr irgendwie die Oberliga zusammenpressen nach Herzenslust und dann irgendwie den nächsten Schritt machen. Also ja.
Wenn man was schon mal nachwuchs, was sagt ihr zu unserem 19. Trainer im Gerücht eigentlich?
Jetzt muss er das Gerücht so sagen.
Achso, Entschuldigung. Naja, das ist aktuell zum FCM gewechselt. Nach einer Saison quasi.
Also ich kann es nicht beurteilen. Ich habe, ja.
Also er scheint ja einen guten Job zu machen. Also
nicht gesehen.
Deswegen kann ich mir auch vorstellen, warum sollte es ihn nicht reizen. Also Magdeburg ist ja jetzt schon ein Standort, wo zumindest mehr drin ist als jetzt. Also wie viel mehr ist jetzt auch die Frage, aber zumindest dritte Liga nochmal dann eventuell. Ja. Als Cheftrainer ist nochmal was anderes, glaube ich, als in der U19, selbst wenn es RB ist und die dann bis dahin zweite Liga spielen.
Naja, die Alternative wäre eben die U23 anzubieten. Ne?
Aber auch dann?
Dann spielst du halt Oberliga. Und dann, mal gut, du hast zumindest die Perspektive, wenn du es gut machst, dass du irgendwie mal eine Drittligisten trainierst bei da. Also ja, sonst trainierst du ja gleich einen Drittligisten und
erstmal einen Regionalligisten mit unsicherer Perspektive.
Nein, aber großer Anspruch
ist ja tatsächlich am Wochenende gescheitert.
Ja, in Magdeburg denkt man immer an Europapokal.
Genau, das ist ja tatsächlich am Wochenende gescheitert. Das ist ein Regionalligist, okay. Ja, ne, ja, keine Ahnung. Kann ich auch nicht wirklich beurteilen, so. Er wird schon wissen, was er für ein Angebot hat und ob es für ihn reizvoll ist und Vorwürfe machen kann man sowieso keinen.
Also inhaltlich kann ich das auch als Trainer vollkommen. Also ich finde es ja nicht schlimm, wenn Leute da ambitioniert sind.
Ja, wie gesagt, erste Mannschaft, dann meine erste Mannschaft trainieren und dann.
Was er auch schon hat, also muss man dazu sagen.
Halt wieder gut gemacht
hat. Ja. Deswegen ist er, glaube ich, auch so sehr weh gelandet.
Genau. Das war so ein bisschen wie bei Villas, oder? Ein Spiel gegen, ups.
Das wiederum ist dann eigentlich wieder interessanter. Also, dass er dann den Schritt so zwischendurch genommen hat und sich dann doch wieder für diesen Cheftrainer festmacht.
Also, wenn noch ist der Gerücht sozusagen.
Naja, gut, zumindest so wie er so zitiert wurde, ist es zumindest so, dass er jetzt ja nicht abgeneigt ist. Also, von daher ist es schon noch mehr als ein Gerücht offensichtlich. Also,
wenn es nicht mal wahr sein wird.
Wenn es nicht mal wahr sein wird. Was er der FCM schon offensichtlich, dementiert hat. Nicht bloß dementiert hat, sondern glaubwürdig dementiert hat.
Ja. Ich habe nur das Petersen-Interview gestern gesehen, wo er erzählt, es hätten sich jetzt, seitdem das feststeht, dass er zum Saisonende aufhört, keine Ahnung, wie ernst man diese Zahlen nehmen soll, hätten sie 100 bis 150 Bewerbungen bekommen von Trainern.
Das kriegst du an, ne? Thomas Hossmann. Kommen sie alle wieder. Peter Packold. Ich könnte Peter Packold empfehlen, er hat noch ein paar Ostmannschaften offen, die er da niederführen kann. Peter Packold for all. Ja, Jens Hertel, von Jens Hertel zu Peter Packold. Für wen ist das
Für wen ist das kein Kompliment? So, ich denke, wir sollten mal langsam die fortgeschrittene Zeit beachten. Ich bin mit der Liste eigentlich, glaube ich, die wir hier liegen haben, relativ durch. Ich wollte ja noch unbedingt bahnbrechen. Du musst noch, du André, du musst noch erklären, was ist mit dem heutigen Getränk? Alle, die ausgeharrt haben, können sich jetzt noch mal über Alltagstaugliches freuen. Du musst erklären, was es mit dem Getränk auf sich hat.
Der Trick ist ja, dass der Podcast Champagner statt Bier heißt und deshalb immer irgendjemand dazu beauftragt wird, ein Getränk mitzubringen, das nicht Bier ist, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, aber gut.
Große Zwischennot, es kann auch was zu essen sein.
Es kann auch was zu essen sein, aber haben wir nicht. Letztes Mal hattest du direkt Champagner, der sehr gut
sehr war. Sehr einfallsreich.
Und diesmal habe ich Gin Fizz mitgebracht, der erdenklich schlecht gemixt war, mit sehr viel Fizz statt Gin. Aber wir haben das durch Zugießen von Gin wieder relativiert. Insofern fand ich es dann doch ganz okay.
Das ist auch unter erschwerten Bedingungen, ohne
Messbecher? Ohne Messbecher, das ist halt Finger das Schlimmste. Ja, und meine Finger können tatsächlich nicht durch Breite 10 Zentimeter und sowas anzeigen.
Du hast nicht den Superman-Finger.
Aber Mühe gegeben habe ich mir.
Ja, hat gelungen. Und gibt es eine irgendeine Fußballgeschichte dazu?
Nee. Nein.
Nur eine Alkoholgeschichte.
Ja.
Jetzt musst du noch kurz sagen, was gehört in den Gin Fizz rein?
Zuckersirup, Gin, Wasser und Zitronensaft.
Nach selbstgewählten,
kann man so machen, wie es einem schmeckt.
Selbstgewählten zusammen.
2 Zentiliter Zitrone, 4 Zentiliter Gin, 2 Zentiliter Zuckersirup und den Rest mit Wasser auffüllen.
Ja. Das Rezept gibt es als Download unter gegen die Schutzgebühr von 50 Cent. So, damit ist das auch finanziert. Haben wir's, oder?
Ja.
War lang. Ich kürze das mal dann zusammen auf irgendwas. Hey, vielen Dank. Schön, dass wir alle da waren. Und Prost, sage ich noch. Doch, haben wir, wir müssen noch einen neuen zusammenmixen.
Ja,
Abschiedsgetränk und ich bedanke mich.
Gerne.
Und sage tschüss.
Tschüss.
Bis bald, bis zum nächsten Mal.
Champagner, Schabier. Härteste Fisch im Podcastbecken.